Ich würde sagen, die zwei Sachen in Kombination, also einmal so mittendrin in so einer Plastikwolke zu sein mit Mantarochen und das halt auch mit eigenen Augen zu sehen und dann zu wissen, gut, es gibt Leute, die zumindest was Gutes tun wollen und die haben keine Kohle, in Verbindung mit dem Fakt, dass jetzt in Indonesien der Euro wahnsinnig viel wert ist, habe ich mir gedacht, so krass. Also man könnte der NGO vor Ort wahnsinnig helfen mit verhältnismäßig wenig Geld. Und das fand ich halt einen faszinierenden Gedanken, dass man sagt, ich als Student könnte ein Monatsgehalt dort abdrücken.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In Indonesien abtauchen. Glasklares Wasser, bunte Korallenriffe und mit viel Glück einen Mantarochen sehen. Das ist ein Traum von ganz vielen Menschen, doch leider werden diese Erlebnisse in der Realität häufig überschattet. Ob es unfassbare Mengen an Touristen sind, die Mantarochen in Wirklichkeit total stören, oder Plastikwolken, in denen man selber schwimmt, durch die auch die Mantarochen schwimmen, mit weit aufgerissenem Maul, in dem sie eigentlich Plankton rausfiltern wollen. Das sind Erfahrungen, die auch Tim Noack gesammelt hat. Vor einigen Jahren war er in Indonesien, damals war er noch Profi-Beachvolleyballer, hatte aber das Tauchen für sich entdeckt und in Indonesien auch die Mantas getroffen. Und die haben für ihn viele Themen geweckt. Und zwar so sehr, dass er entschieden hat, jetzt möchte er was ändern. Und er hat die Modemarke Manta Hari gegründet. Die ist mittlerweile so bekannt in der Ocean Bubble, dass ich mir sicher bin, viele von euch werden sie bereits kennen. Das Besondere bei dieser Modemarke, 50% aller Gewinne fließen an die Marine Megafauna Foundation, also eine Organisation, die sich dort für den Schutz der Mantarochen einsetzt. In diesem Talk sprechen wir mit Tim über NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, und wie wirkungsvoller Meeresschutz eigentlich funktionieren kann. Wir fragen uns, wie wir von hier aus Projekte gut unterstützen können und wie es Tim als Ausländer schafft, in Indonesien einen Unterschied zu machen und an welchen Stellen er den Locals lieber Vortritt lässt. Diese Aufnahme ist Ende Januar 2025 entstanden. Am Rande der Boot haben wir Tim ins Studio eingeladen und mit ihm ein Ocean Talk aufgezeichnet. Das heißt, wir sind mit Tim ins Studio gegangen und ihr könnt euch dieses Gespräch nicht nur anhören, sondern anschauen. Den YouTube-Link findet ihr wie immer ganz oben in den Shownotes und das heißt natürlich auch, dass ihr euch nicht nur auf mich und Tim freuen könnt, sondern auch auf Lukas Müller, meinen Co-Moderator. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch mit Tim Noack, der für mich einer der spannendsten Entrepreneurs in dieser Ocean Bubble ist und von dem wir ganz viel lernen können über das Bigger Picture im Meeresschutz.
Heute mal eine Ankündigung in eigener Sache, denn dieser Podcast braucht deine Hilfe. Ich interviewe die Helden und Heldinnen der Meere nun seit fast 5 Jahren. Das tue ich mit viel Herzblut und großer Freude und stecke den Großteil meiner Arbeitszeit in die Produktion neuer Folgen. Leider generiert Helden der Meere nicht genug Einnahmen über Werbepartnerschaften, dass sich der Podcast finanziell trägt. Und das heißt, damit ich diesen Podcast langfristig aufnehmen und weiterentwickeln kann, müssen die vielen Stunden Arbeit, die in jede Folge fließen, auch irgendwie bezahlt werden. Ich weiß, dass viele von euch diesen Podcast sehr gerne hören. Und wenn ihr noch ganz lange hören wollt, könnt ihr Helden der Meere jetzt unterstützen. Dafür gibt es 2 verschiedene Wege. Ich habe auf Steady einen Account eingerichtet, auf dem ihr zu einem Teil der Helden der Meere Crew werden könnt. Das heißt, ihr könnt euch dort unterschiedliche Mitgliedschaften klicken, die schon bei guten 4 Euro im Monat anfangen. Das sind pro Folge weniger Kosten als für eine Tasse Kaffee. Für die Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady gibt es im Gegenzug exklusive Vorteile. Die Folgen könnt ihr schon einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung und komplett ohne Werbung hören. Es gibt immer wieder exklusive Gewinnspiele und je nach Paket bekommt ihr eine jährliche Postkarte, ein Buch mit Widmung oder ein persönliches Gespräch mit mir, um all eure Fragen rund um den Podcast loszuwerden. Wenn du Mitglied bei Steady werden möchtest, dann schau mal in den Shownotes, da gibt es einen Link zu den Werbepartnerschaften. Darin ist auch eine Verbindung zum Steady-Account dabei oder auf der Helden der Meere Homepage gibt es eine neue Seite, die heißt Unterstützen. Auch dort findest du alle Informationen, die du brauchst, um Teil der Crew zu werden. Zweitens gibt es nach wie vor die Möglichkeit, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder Spenden dorthin zu senden. Da würdet ihr dann auch eine Spendenquittung bekommen, sodass ihr euren Beitrag von der Steuer abziehen könnt. Ich bedanke mich bei allen, die diesen Podcast schon jetzt unterstützen und hoffe, dass sich da noch viele anschließen, damit wir Helden der Meere gemeinsam in sicheres Fahrwasser bringen. So, und jetzt zurück zur Folge.
Du hast Mantahari gestartet, um Mantarochen in Indonesien zu schützen. Und das kommt mit der schönen Begebenheit einher, dass du immer wieder auch nach Indonesien reist und dort Zeit verbringst, guckst, wie die Projekte vorangehen und da häufig eine gewisse Zeit des Winters verbringst. Und ich weiß, du bist gerade erst wieder zurückgekommen. Und mich würde interessieren, was hast du dieses Mal in Indonesien erlebt, was für dich vielleicht so ein erstes Mal war? Irgendwelche neuen Erkenntnisse, Sachen, die du erlebt hast, die dir vorher nicht klar waren, irgendwas, was du herausgefunden hast. Was hast du diesmal mitgebracht?
Das ist eigentlich eine relativ einfache Antwort auf die Frage, weil ich zum ersten Mal Janice kennengelernt habe in Person, also die Indonesierin, die vom Mantahari-Projekt seit 5 Jahren unterstützt und finanziert wird. Und ja, wir kennen uns seit 5 Jahren, halt dann hauptsächlich über den Bildschirm oder halt E-Mail. Und das war richtig cool, die jetzt mal in Person kennenzulernen. Und von daher war das auf jeden Fall ein erstes Mal, was sehr hängen geblieben ist.
Du musst es nochmal abholen. Mhm. Janice, ja. Die ihr unterstützt.
Genau. Also
gib uns mal the bigger picture.
Jetzt bin ich natürlich ganz tief reingegangen ins Projekt schon am Anfang. Also Mantahari ist letztendlich ein Projekt, das aus einer Modemarke besteht, einer nachhaltigen Modemarke und versucht, Gelder zu generieren und Aufmerksamkeit zu schaffen. Und die Gelder, die generiert werden, vor allem über den Verkauf von den Produkten, die gehen zur Marine Megafauna Foundation nach Indonesien. Lukas kennt die MMF sehr gut, vor allem eben aus Mosambik. Und ja, da gibt es eine junge Indonesierin, der wir 2019 das Praktikum finanziert haben. Seitdem die ganze Karriere sozusagen von ihr finanzierend, also mit den Geldern. Und die hat dann ein Stipendium bekommen für einen Marine Biology Master in den USA. Gott sei Dank, weil sonst hätte es auch noch Mantahari zahlen müssen. Ist teuer in den USA. Und ja, jetzt hat die praktisch von der Praktikantin zum Research Lead in Indonesien, also hat praktisch die Chefstelle in Indonesien übernommen als Indonesierin. Wow. Was ja, das ist, was ich für sehr nachhaltig halte.
Hammer.
Genau, die hat ihre Karriere praktisch mit der Unterstützung von der Mantahari-Community starten können. Und ich habe sie jetzt zum ersten Mal in Person kennengelernt. Das war irgendwie auch komisch, weil man sich eigentlich gut kennt, aber halt noch nie in Person gesehen.
Ja, das glaube ich. Okay, also das ist schon mal so ein kleiner Deep Dive gewesen in sozusagen diese Mantahari-Business-Geschichte. Was könnt ihr unterstützen? Für all die Meeresenthusiasten, die denken, okay, wow, Indonesien, Mantarochen, die du ja bestimmt auch wieder irgendwie gesehen hast. Ja. Gab es für dich auch so im Meer Momente dieses Mal, die du mitgebracht hast, von denen du jetzt noch schwärmen kannst?
Ja, schwärmen auf jeden Fall. Also ich habe zumindest in Raja Ampat meinen ersten Oceanic Mantrail gesehen, also die größere der beiden Gattungen. Das ist einfach natürlich nochmal anders. Ich meine, Riffmantarochen mit einer Spannweite von 4,5 Metern und halt dann die Oceanics, die halt bis zu 7,5, 8 Meter teilweise Spannweite
bekommen. Nimm uns mal mit in den Moment. Also du hast ja schon mit hunderten Mantarochen getaucht, würde ich mal so annehmen.
Ja, nicht gleichzeitig, aber in Summe auf jeden Fall.
Und jetzt gibt es die erste Begegnung mit einem Oceanic, also noch viel größeren Tier. Ja, ja. Nimm uns mal mit so in diesen Tauchgang.
Ja, wir sind zu einer Dive-Site gefahren, die dafür bekannt ist, dass das eine Cleaning Station ist, wo Oceanic Mantarays halt gelegentlich Halt machen. Und dann haben wir von der Oberfläche halt schon einen großen Schatten gesehen und dann waren alle auf dem Boot ganz aufgeregt. Und das ist dann auch wieder eigentlich so ein Punkt. Ich war mit dem Dive Center, was Freunde von mir betreiben, und vor 2 Jahren war ich schon mal dort und habe da super viel mit denen halt Manta-Dives gemacht und habe dann halt auch so ein bisschen die Briefings übernommen und halt so ein bisschen die Infos vorab gegeben. Und jetzt war halt komplett neuer Stuff, die einfach dann halt keine Dive-Briefings gegeben haben, so Verhaltensregeln mit Mantarochen. Und dann habe ich halt nur gesehen, also ja, war halt dann auf der Cleaning Station, die ist auf so vielleicht 10 Meter, Sicht war gut. Das heißt, du siehst von oben schon diesen riesigen Schatten oder halt einfach diese, was sich abzeichnet über dem Riff. Und ich war natürlich dann auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ich mir gesagt habe, oh nice, das ist das erste Mal halt jetzt ein Oceanic dann in Raja Ampat. Und ja, viele der anderen Gäste, für die war das der allererste Mantarochen und die waren halt komplett unruhig. Und ich habe da nur ein bisschen ins Unheil kommen sehen und habe dann noch gefragt, den Guide, ob ich noch 2, 3 Halbsätze anhängen darf an das Briefing und habe halt dann nur so ein bisschen die Basics gesagt, so nicht in die Cleaning Station schwimmen und möglichst grundnah bleiben, dass halt alle einen möglichst guten Encounter haben. Und da haben sich dann auch
vorbildlich, dass du das machst.
Haben sich vor allem die Gäste nach dem Tauchgang extrem bedankt, weil sie gesagt haben, boah, ey, wir hätten, glaube ich, alles falsch gemacht. Und das war dann irgendwie auch ein ganz schönes Feedback. Aber ja, dann haben sich alle schon gefühlt mit Puls 180 fertig gemacht, weil ja man schnell ins Wasser will, wenn man sieht, dass da was Besonderes ist. Und dann sind wir gar nicht direkt an der Cleaning Station gesprungen, weil das natürlich dann auch wieder Unruhe verursachen würde, sondern halt so ein bisschen, ich glaube, keine Ahnung, 50, 60 Meter, dass uns halt die Strömung dann erst hingebracht hat und dann halt so ein kleiner Drift-Dive und dann praktisch eher so von unten an die Cleaning Station genähert. Haben sich dann die meisten hier mit den unsäglichen Refugs, die ich immer gar nicht so gut leiden kann, aber halt irgendwo festgemacht und ja, war eigentlich dann gar nicht genug Strömung, dass man es hätte machen müssen, aber dann bist du halt so unterhalb oder an so einem, wie so ein kleiner Underwater Seamount und obendrauf ist halt, sind Korallen mit diesen Cleaning Wrasses und halt kleinen Fischen, die die Körperpflege für den Mantarochen übernehmen und Parasiten von der Haut fressen. Wir sind dann zu dieser Cleaning Station hin und ich habe das halt dann schon sofort gesehen, dass es ein anderes Kaliber als Rochen ist. Es war jetzt kein Riese, ich würde mal sagen vielleicht so auf jeden Fall über 5 Meter, also größer als man Riffmanter erwarten würde. Aber für mich bewegen sich Oceanic Mantarays ungefähr nur halb so schnell wie Reef Mantarays. Also haben ein ganz anderes Bewegungsmuster und sind viel ruhiger und majestätischer. Und das war dann schon einfach super cool. Also ja, wir hatten jetzt bestimmt 20 Minuten, dass er immer wieder gekommen ist und dann teilweise halt auch in die Luftblasen geschwommen ist und sich so ein bisschen hat kitzeln lassen und dann wieder verschwommen. Und dann haben alle gedacht, so okay, ist er weg. Und dann kam er wieder aus dem Blauen. Also das war schon ja ein super besonderer Moment und für mich sehr besonders, obwohl ich ja schon viele hunderte Tauchgänge auch mit Mantarochen habe. Und dann war es auch nur beeindruckend, weil dann teilweise halt die Gäste halt gar keinen Plan hatten, was da jetzt gerade los war. Und
was geht denn in dir vor, in dieser halben Stunde, die du da unten bist? Du hast unter Wasser schon viel erlebt, aber sagst, das war jetzt trotzdem nochmal ein besonderer Moment.
Ja.
Was passiert da in dir?
Ja, in dem Moment tatsächlich ziemlich viel, weil ich war vor ein paar Jahren schon mal in Ranja, das war kurz nach Covid und da war sehr wenig los. Also da waren wir eigentlich immer das einzige Tauchboot und es waren unfassbar viele Mantarochen. Also es war Winter 2022 und das war wirklich ein absolutes Paradies und dieses Mal nicht mehr. Also die Homestays haben sich verdreifacht. An jedem Spot waren mehrere Tauchboote, also so dieses Paradiesische, was Raja Ampat für mich bis dahin bedeutet hat, war so ein bisschen weg und dann ist es halt nochmal, ja, ich glaube, dass es viele kennen, die jetzt über eine Zeit tauchen, dass man dann fast so ein bisschen melancholisch wird unter Wasser, weil man sich so denkt, so ja, es ist der Hammer, es geht nicht schöner. Aber dann sieht man halt, dass, also Raja Ampat hat aktuell ein brutales Problem mit Korallenbleaching, also ganze Riffe, die komplett die Farbe verlieren und wo jetzt nicht klar ist, ob die jetzt gerade die Stressreaktion, was ja Bleachen ist, noch abwenden können oder ob die einfach sterben. Und dann hörst du halt viel mehr Motoren als vor 2 Jahren und dann sieht man trotzdem dieses unglaubliche Lebewesen, weswegen man tauchen geht. Also bei mir waren das sehr gemischte Gefühle in dem Moment, aber ich glaube, mir wird es nie langweilig werden, den Mantarochen bei dem, was er so macht, zu beobachten. Also der hätte auch, wenn die Luft gereicht hätte oder es mit dem Dive Center möglich gewesen wäre, hätte ich auch 2 Stunden da unten bleiben können und einfach dem nur zugucken können. Ist dann wirklich so hypnotisierend fast. Ja.
Sehr cool. Wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und ich fange mal an. Volleyball oder Atemregler?
Atemregler. Nee, also da, ich meine, Volleyball oder vor allem Beachvolleyball ist ein ganz großer Teil von meinem Leben und auch eine Zeit lang der Hauptteil sozusagen gewesen und bin ja jetzt auch beruflich noch viel fürs Beachvolleyball unterwegs. Aber die Passion für Selbstsport treiben oder halt auch diesen ganzen Wettkampfgedanken hin zu dem, unter Wasser zu sein, hat sich auf jeden Fall über die Jahre verändert. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, eine Woche Beachvolleyball-Camp oder eine Woche unter Wasser, dann würde ich auf jeden Fall 9 von 10 Mal unter Wasser nehmen.
Richtige Antwort, ja. Mittelmeer oder Atlantik?
Atlantik.
Machst du es auch in Gibraltar, dass ihr dann rüberdüst, um Atlantik abzubekommen?
Ja, also ich meine, Gibraltar ist ja wirklich sehr, sehr spannend, weil es ist per Definition noch nicht der Atlantik. Aber gerade bei der Rising Tide hast du ja praktisch das Atlantikwasser dann an Gibraltar, also ja zumindest auf der Westseite. Und ist einfach kälter, wilder und ja in meinen Augen auch fischreicher. Also zumindest von dem, was man jetzt an dem Küstenabschnitt gesehen hat. Also auf jeden Fall Atlantik. Und dann surfen geht halt da dann auch, wenn es wäre. Ja.
Was für eine Art von Surfen? Mit Wellen?
Wellenreiten? Nicht gut, aber gerne.
Wenn du dich entscheiden müsstest, lieber ein Modelabel machen und nichts mehr mit Mantas zu tun haben oder was mit Mantas zu tun haben, aber kein Modelabel mehr haben?
Ja, auf alle Fälle zweiteres. Also das Modelabel ist Mittel zum Zweck und mir macht es mittlerweile auch wirklich Spaß, aber ich habe das ja gegründet, weil ich Begegnungen mit Mantarochen hatte, die in mir diese ganzen Themen hervorgerufen haben und deswegen ja, müsste ich da nicht lange überlegen.
Messestand oder lieber Homeoffice?
Homeoffice. Ihr habt mich jetzt ja am ersten Tag einer langen Messe erwischt hier, deswegen habe ich noch Stimme. Es ist immer cool, also auch, ja, allein, dass jetzt sowas hier zustande kommt, wird ja wahrscheinlich, wäre sonst auch nicht so einfach passiert. Und es ist eine coole Szene oder es gibt viele wirklich nette Leute, die ich gerne sehe, aber 2 Tage würden mir auch reichen. Und gerade die Boot mit 9 Tagen ist dann schon so, dass ich dann auch glaube, dass meine Zeit eigentlich besser aufgehoben wäre, wenn man in Ruhe im Homeoffice, ja, am Computer halt irgendwie strukturiert seine Dinge voranbringen kann.
Geht uns, glaube ich, genauso.
Rochen oder Hai?
Bei mir auf jeden Fall Rochen.
Ja. Gutes Thema.
Genau, ja.
Tauchen mit oder ohne Flasche?
Ich würde sagen, noch mit Flasche, weil ich einfach im Freitauchen noch zu wenig Erfahrung habe. Aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß und habe auch ja da jetzt so meine ersten Schritte gemacht und auch einen Schein gemacht. Das war in Mosambik. Du kennst die Bedingungen in Mosambik nicht ideal eigentlich, um Freitauchen zu lernen.
Ja, also das ist schwierig. Ja.
Choppy und wenig Sicht. Und ich habe danach feststellen müssen, ich habe mich gedacht, also ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, gerade wenn es halt auch so um Sport geht, und war echt schlecht. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. So, was ist los mit mir? Ich habe doch eine große Lunge. Ich bin von der Birne einigermaßen ruhig. Oder unter Wasser eigentlich fühle ich mich wohl. Und dann war der Kurs vorbei und dann hatte ich die ersten Symptome und hatte Vollgas Covid. Also während des Freitauchkurses.
Oh shit, ja.
Und jetzt dann, wo ich es dann nochmal probiert habe, danach war es dann auch, war ich deutlich zufriedener mit mir selbst.
Ja, dann kommst du mit uns mal in Style for Life oder nach Spanien.
Ja, was eine super spannende Kombination. Ehrgeizige Menschen beim Freitauchen,
ja,
wo gerade der Ehrgeiz ja fast ein Hindernis sein kann. Ja. Aber das ist das Thema, glaube ich, für einen anderen Talk.
Ja. Biergarten oder Beachbar?
Tatsächlich Biergarten. Also als geborener Münchner ist das was ein bisschen zur Kultur dazu gehört. Und ich assoziiere mit Biergarten mehr soziale Faktoren, also Freunde sehen, Familie sehen und mit Beachbar vielleicht eher so alleine backpacken und das habe ich jetzt genug gemacht.
Mhm. Lass uns noch mal ganz an den Anfang der Zeit gehen, die du mit den Mantarochen teilst. Mhm. Und da würde ich gerne noch ein letztes Mal mit dir jetzt abtauchen. Und zwar in den Moment, als du zum allerersten Mal einen Mantarochen unter Wasser begegnet bist.
Ich erinnere mich sehr gut. Das war, glaube ich, 6 Wochen, nachdem ich zum Tauchen angefangen habe. Also ich habe ziemlich random...
Oh, crazy. Das ist aber vor allen Dingen dann... Mit Indo eine steile Lernkurve.
Genau, yes, ja. Also es war so, dass ich in Malaysia angefangen habe, einfach aus Neugier beim Backpacken und dann ja eigentlich ab dem ersten Atemzug unter Wasser gemerkt habe, so, boah, ich glaube, ich will das jetzt einfach, also das mache ich jetzt, solange das Geld reicht. Und war nicht so lang, Spoiler. Ja,
teurer Sport.
Ja, auf jeden Fall. Und habe halt da in Malaysia dann, da ist es ja echt günstig im Verhältnis, ein paar Tauchgänge gemacht, habe meinen Open Water gemacht, dann irgendwie noch 20 Tauchgänge oder so auf dieser Insel Perhentian Islands im Osten von Malaysia. Also nett, also nichts super Besonderes, aber halt einfach für die ersten Tauchgänge trotzdem super spannend. Und dann bin ich nach Indonesien und war da surfen 2-3 Wochen und habe dann das Tauchen sehr vermisst, obwohl ich jeden Tag eigentlich im Wasser war. Und bin dann auf die Gili Islands, weil ich wusste, dass man da günstig Tauchscheine machen kann. Und habe dann meinen Advanced gemacht und bin dann frisch mit dem Advanced nach Nusa Lembongan, Nachbarinsel oder so ein kleines Anhängsel von Bali. Und ich wollte halt da unbedingt zu den Manta Dive Sites. Ohne mich davor viel mit den Tieren beschäftigt zu haben, war es einfach so, boah, die gibt's da, abgefahren, ich kann die jetzt sehen, will ich machen. Ja, und dann sind wir hingefahren. Ich war natürlich da auch dann mega aufgeregt unter Wasser und halt rumgeguckt, so, okay, wo ist er? Und dann halt 40 Minuten einfach gar nichts gesehen. Also schlechte Sicht und gar nichts. Und dann war die erste Person aus der Gruppe schon low on air und dann hieß es so, ja komm, wir müssen hoch. Und ich wusste, es war jetzt eigentlich die einzige Chance. War dann schon ernsthaft enttäuscht, was ich mittlerweile auch beim Tauchen nicht mehr habe, dass ich von dem Tauchgang enttäuscht bin, aber war ich damals auf jeden Fall wirklich wahrscheinlich sogar ein bisschen angepisst so und dann auch angepisst auf die Person, dass die Luft schon
raus war. Weil du dich so sehr gefreut hattest.
Ja, genau, weil ich bin so mit so ganz offenen Augen da irgendwie rumgeschwommen, weißt du, wo ist er? Und da hatte ich noch nicht so einen ruhigen Mindset, was Tauchen angeht, den ich, glaube ich, jetzt mittlerweile auf jeden Fall gefunden habe. Ja, dann war es halt wirklich so, dass wir im Hochgehen, also Richtung Safety Stop, ja, kam halt dann so aus der Sicht, war vielleicht so 10, 15 Meter, also nicht sonderlich gut, habe ich halt dann nur irgendwas gesehen, was ich nicht mal einordnen konnte. Und ich hatte davor auch keine Ahnung, wie groß Mantarochen sind. Also ich wusste, wie die aussehen, aber das wusste ich einfach davor nicht. Mhm. Und dann kam der halt, also Riffmantarochen. Also auf dem Boot haben die dann gesagt, dass ein Weibchen war. Die sind ja ein bisschen größer und ich schätze mal 3,5, 4 Meter oder so. Und ich war, also mir ist halt fast der Regulator rausgeflogen. Also weil ich gedacht habe so, was ist das? Ich habe davor mal einen Riffhai gesehen
riesig, gehabt, irgendwie mit
1,20 Meter oder sowas. Und dann halt so ein Ding zu sehen, was sich dann auch so langsam bewegt hat und halt dann auch gerade in unsere Richtung und dann so unter uns durch. Und das war also komplett verrückt. Also einfach den Moment unter Wasser zu haben, wo man dann halt mit so einer Spezies halt da irgendwie praktisch in Berührung kommt oder halt wirklich das dann einmal so aus nächster Nähe sieht. Ja, dann sind halt alle hoch, also auch die Person, die schon oben mit dem Instructor war, hat den halt dann noch gesehen, also die ganze Gruppe war happy und wir waren halt, also ich mit meinem damaligen Buddy, also für den Tauchgang, konnten halt dann noch ein bisschen tiefer bleiben, dass wir halt mehr auf Augenhöhe waren sozusagen und ja, dann habe ich auch das erste Mal mitbekommen, dass Mantarochen eine richtige Euphorie auf Booten auslösen können, also wenn man, ist ja mit Haien ähnlich, also wenn man halt einen richtig guten Haitauchgang hatte oder halt ein Encounter, mit dem man nicht gerechnet hatte, dann gibt's High Five an der Oberfläche und alle sind so euphorisiert und das habe ich da auch das erste Mal so richtig mitbekommen.
War das das erste große Tier, was du in der Wildbahn so mal gesehen hast?
Nee, in der Wildbahn, ich war ein Jahr davor, also ein Kumpel von mir ist aus Namibia und da sind wir selbst mit dem Jeep durch Namibia und Botswana gefahren und da hatte ich viele große Tiere sehr nah und auch manchmal ein bisschen zu nah.
Yeah.
Aber trotzdem für mich unter Wasser noch mal besonderer. Allein, weil du halt weißt, dass du in einer fremden Umgebung bist. Also ich war da ja, mein Gott, mit 35, 40 Tauchgängen noch komplett mindblown von jedem Clownfisch und jedem, egal was du siehst unter Wasser. Und wenn du dann sowieso alles richtig aufsaugst, was du unter Wasser siehst und dann auf einmal halt so ein 4-Meter-Mann da kommt, das ist halt eine komplette crazy. Reizüberflutung. Und das ist auch echt. Also ich habe da... Also ich führe immer noch Logbuch tatsächlich, jetzt nicht mehr ausführlich, aber zumindest so die Basics. Und da war das dann noch, wo ich alles reingeschrieben habe. Und da habe ich dann mit Großbuchstaben so reingeschrieben. Also sehr, sehr, ich habe das Logbuch noch. Es ist sehr, sehr gute Erinnerung geblieben.
Cool.
Ja.
Wann war so der allererste Moment, wo du dir überlegt hast, irgendwie würde ich gern was machen, sozusagen so der Geburtsfunken von Mantahari. War das da, als du den gesehen hast?
Nee, da war ich mit dem Ganzen, da würde ich sagen, war ich Unterwassertourist. Also wie ganz viele, und das ist auch nichts Negatives, halt den Tauchsport sehen, dass es halt da wirklich darum geht, okay, man geht tauchen, um Dinge zu sehen, um Lebewesen zu sehen und halt weniger die Dinge, die dahinter stecken oder sich mit dem Lebensraum ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Also mein ganzes Interesse an im Ozean oder auch dann halt irgendwie Marine Science, Marine Biology ist erst viel später gekommen, also dann 2000, also 2 Jahre später ungefähr, weil ich es nach wie vor beeindruckend finde, dass teilweise Leute tauchen gehen, teilweise Hunderte, teilweise Tausende Tauchgänge haben und beschäftigen sich null mit dem Lebensraum Ozean. Und das hat sich bei mir auch ehrlich gesagt dann erst 2 Jahre später, also ich habe dann 1,5 Jahre nicht getaucht, weil ich halt in Deutschland war und ja, dann halt erst wieder den nächsten Tauchgang gemacht habe, als ich wieder in Südostasien war. Aber dann ist dieses ganze Thema halt ein bisschen das Warum und was genau ist dann erst aufgekommen. Und da gab es 2 Momente, würde ich sagen. Der eine war, dass damalige Volunteers von der Marine Megafauna Foundation auf unseren Tauchbooten waren. Ich habe da mein Dive Master Trainee gemacht in Komodo Nationalpark in Indonesien. Und das waren damals noch, also keine Indonesier und Indonesierinnen, mittlerweile alles Indonesier und Indonesierinnen, was eine richtig coole Entwicklung ist. Ja, und mit denen hat man dann gequatscht, so, ja, was macht ihr eigentlich und wer seid ihr? Und in den Gesprächen auf dem Boot, ich habe die ja Löcher im Bauch gefragt die ganze Zeit und die wussten es dann teilweise selber nicht, weil das halt irgendwelche Volunteers waren, die halt dann gesagt bekommen haben, ja, fotografiert die Unterseite von dem Mantarochen und ladet das in mantamatcher.org hoch und so tief waren die auch nicht im Thema. Das war aber halt dann der Punkt, wo mir halt so ein bisschen klar geworden ist, also wie funktioniert eine NGO, wie funktioniert sie oft nicht, also überall fehlt halt das Geld. Und in Verbindung mit dem Fakt, dass jetzt in Indonesien oder in vielen anderen Ländern der Euro wahnsinnig viel wert ist, habe ich mir gedacht, so krass. Also man könnte der NGO vor Ort wahnsinnig helfen mit verhältnismäßig wenig Geld. Und das fand ich halt einen faszinierenden Gedanken, dass man sagt, ich als Student könnte ehrlich gesagt ein Monatsgehalt dort abdrücken. Also und wie abgefahren ist das, dass halt jemand, der nicht viel Geld zur Verfügung hat, halt dann trotzdem, wenn man halt irgendwie ein bisschen extra arbeitet oder irgendwie von ein bisschen günstiger einkaufen geht, halt Geld generieren kann, was in Indonesien einen riesen Unterschied macht. Und der Gedanke hat mich beschäftigt und fand ich einfach faszinierend. Spannend. Der andere war dann einfach, ja, mal so richtig live in dem Moment zu sein, was man halt sonst auf Netflix sieht. Also in so einer Plastikwolke wirklich mal drin zu stecken unter Wasser. Und dann wirklich, also ich glaube, jeder Taucher, jede Taucherin kennt das, dass wenn halt so mal was rumschwimmt, dann nimmt man das halt und stopft sich ein bisschen hier rein oder irgendwie in eine BCD-Tasche und nimmt es mit raus. Aber wenn man dann wirklich mal sagt, okay, so was soll ich machen?
Und die Plastikwolke, die du da gesehen hast, das war in Komodo? Oder?
Das war in Komodo.
In Komodo, ja.
Genau, also nicht untypisch, dass halt da gerade in der Regenzeit halt immer wieder was durchzieht, gerade halt von Sumba, von der südlichen Insel. Und dann halt ja komplett ab vom Schuss, keine Zivilisation weit und breit und an den Stränden alles voller Plastik und du gehst tauchen mit Mantarochen, die ja halt gerade fieden und halt Maul weit aufgerissen und halt da durchs Wasser pflügen und es gibt keine 20 Quadratzentimeter, wo nicht irgendein Plastikpiece halt drin schwimmt. Und dann ja, wird einem halt schon klar, so gut, aufräumen, ganz schön schwierig und wo kommt es her, hier ist ja niemand und dann halt so die Gedanken, die dann eigentlich in Gang gesetzt werden.
Vor allen Dingen in einem Nationalpark genau. Wie Komodo, der so ikonisch ist, dass selbst der sich nicht retten kann davor, dass da alles verschmutzt
ist. Genau, und auch, dass es einfach, dass selbst wenn man den Nationalpark schützt, dass es nicht heißt, dass da kein Plastik landet. Mhm. Also die ganzen Dinge sind mir halt dann da erstmal halt so richtig bewusst geworden. Und ich würde sagen, die zwei Sachen in Kombination, also einmal so mittendrin in so einer Plastikwolke zu sein mit Mantarochen und das halt auch zu sehen, was ja herzzerreißend ist, wenn du siehst, dass halt der Mantarochen dann irgendwie so halbe Plastiktüten halt um die Cephalic-Fins haben, weil sie halt dann natürlich dort fressen, wo sich Plankton ansammelt. Da sammelt sich halt dann auch Plastik an oder vor allem halt dann Mikroplastik. Und ja, das mal so mit eigenen Augen zu sehen und dann zu wissen, gut, es gibt Leute, die zumindest was in die richtige Richtung machen oder was Gutes tun wollen und die haben keine Kohle. Oder niemand zahlt dafür, dass da jetzt Person XY vielleicht 4-5 Monate irgendwie ein gutes Projekt bekommt. Das waren eigentlich dann die zwei Punkte, die den Stein so ins Rollen gebracht haben.
Also ich finde, das wird mir gerade auch nochmal so richtig bewusst. Das ist etwas, wofür ich echt den Hut ziehe. Denn ich glaube, ganz, ganz viele Menschen erleben diesen Ort, diese wahnsinnig tollen Tiere, vielleicht auch die Probleme und entwickeln daraus so eine Motivation, ey, da möchte ich irgendwie was gegen tun. Aber ich glaube, für viele ist vom Ego her irgendwie auch wichtig, dass sie selbst etwas tun und dass sie gerne die Helden sein wollen, die da vor Ort irgendwie aktiv sind, die dann auch an diesem Ort sein können, die mit diesen Tieren in Kontakt sein können. Und dann nach Hause zu fliegen und zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt mal nach Deutschland und ich mache mal etwas, was vielleicht bei weitem nicht so sexy ist und nicht so eine Strahlkraft hat, wie jetzt vor Ort da irgendwie aktiv im Mantaschutz tätig zu sein.
Der Tim hat richtig Strahlkraft, finde ich.
Sondern dann erstmal zu sagen, pass auf, ich fange jetzt mal hier an, ganz, ganz kleine Brötchen zu backen. Du hast dich dann entschieden, ein Modelabel aufzumachen. Es ging los mit einer Produktion von Cappies. Da hattest du vorher mal für ein Beachvolleyball-Team die Erfahrung gemacht, cool, das war ja gar nicht so schwer. Die gingen ganz gut weg. Wenn das für so ein Beachvolleyball-Team geht, dann geht das vielleicht auch für die Mantas. Du hast 50 Caps herstellen lassen und hast gedacht, ich spende einfach die Hälfte der Gewinne, die ich da bekomme, darunter und mache das hier einfach, um das Geld darunter zu schicken. Das hat dann so gut funktioniert, dass aus diesen 50 Cappies dann immer mehr wurden und mittlerweile gibt es das Ganze seit 7 Jahren. Du hast auf der großen Messe auf der Boot 9 Tage einen Stand, verkaufst jede Menge Mode über Caps hinaus und es ist mir gerade nochmal so bewusst geworden, dass ich finde, das hat was Selbstloses zu sagen, ey, pass auf, ich mach mal hier die Arbeit im Hintergrund, geb euch das Geld, damit ihr das mit den Locals vor Ort machen könnt und das nicht an sich selbst zu reißen, wo glaube ich weiß nicht, hattest du da mal eine Versuchung, vielleicht auch dann doch ein bisschen mehr selbst da in Action zu sein?
Ja, also danke erstmal für die Zusammenfassung, das war spot on, können wir gleich als Reel zusammenschneiden, kann ich auf die Mantahari Homepage packen. Nee, am Ende war es bei mir eigentlich ein relativ pragmatischer Ansatz, weil ich war ja dann eben nicht mehr dort. Und ich wusste, ich muss jetzt erstmal, also ich habe da einen Wirtschaftswissenschaften-Master gemacht oder musste den noch fertig machen und wusste, ich kann jetzt erstmal da länger nicht hin. Und mir hat schon noch ein bisschen dieses Gefühl gefehlt, irgendwas Gutes zu tun. Ich meine, wenn du dort bist, wenn du vor Ort bist, wenn du auf den Booten bist, dann kannst du immer mit den Leuten sprechen. Dann hast du halt mal einen Tauchgang, wo du ein bisschen Müll mit rausnimmst und das gibt einem ein gutes Gefühl. Und das gute Gefühl hatte ich halt dann nicht mehr. Und das ist dann auch ein Stück weit, also auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen komisch klingt, aber ein Stück weit ein egoistischer Gedanke, zu sagen, ich mache dann was, damit ich dieses gute Gefühl zu helfen wieder habe. Aber wenn ich vor Ort bin, dann habe ich nicht viele Qualifikationen vor Ort, um Großartiges zu bewirken. Können viele andere machen und es gibt viele, die da deutlich besser dafür ausgebildet sind. Und habe gesagt, ja gut, aber ich bin in Deutschland, ich habe ein großes Netzwerk, ich kann über die Beachvolleyball-Szene Sachen verkaufen, habe die Möglichkeit, halt da irgendwas ins Rollen zu bringen. Und dann ist ja meine Arbeitskraft, mein Enthusiasmus, meine Überzeugungskraft ist in dem Moment in Deutschland viel mehr wert, also ein Vielfaches, als wenn ich der nächste schlecht ausgebildete Hansel bin, der in Indonesien da irgendwie versucht, irgendwas zu machen und halt nichts weiterbringt.
Aber das erfordert ein systemisches Verständnis und auch ein systemisches Denken. Und ich fand das total interessant, als du eben gesagt hast, das allererste, das dich fasziniert hat, wie viel der Euro da drüben wert ist.
Ist immer noch mindblowing für mich.
Ne, das ist ein systemischer Ansatz und ich glaube, dass das häufig auch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so ein bisschen die Herausforderung ist, dass ich habe das selber in Indonesien gesehen, da fahren Leute dahin, um 10 Tage lang in ihrem Urlaub ein Beach-Cleanup zu machen, produzieren teilweise auf der Tauchreise, die sie dann hinten anstellen, genauso viel Plastik, wie sie reingeworfen haben. Ja. Wenn eigentlich die Problemlösung sein sollte, dass man Funding gibt für kleine Verbrennungsanlagen, die dezentralisiert auf kleinen Inseln platziert werden, um dann ja den Müll auf diese Art und Weise zu entsorgen. Das finde ich total spannend. Aber nochmal für mich zu diesem Punkt, den Chris eben ganz gut angeführt hat. Wofür steht denn Manta Hari? Wie bist du zu dem Namen gekommen?
Also die Geschichte, wie ich da drauf gekommen bin, oder das war eigentlich wirklich so ein bisschen ein Impulsding, ist, ich wäre während meinem Dive Master, da war Labuan Bajo, also die Stadt, das Städtchen am Komodo Nationalpark, da war es noch richtig cool, also ein richtig guter Vibe. Mittlerweile ist es ein bisschen Massentourismus geworden. Aber ich bin halt da mit Freunden zusammengesessen. Viele haben halt in den Dive Centers dort gearbeitet. Dann haben viele gemanagt oder selbst welche besessen. Und ich habe mich leicht angetrunken, extrem drüber lustig gemacht, dass die alle so unkreativ sind mit der Namensgebung, weil die heißen halt oder hießen Komodo Dive, Dive Center Komodo. Dann das Kreativste war Dragon Dive oder sowas, halt wegen den Komodo Dragons. Und habe da halt ein bisschen um mich geschossen. Und dann haben die halt gemeint, ja, wie würdest du es denn nennen? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwas Indonesisches halt, irgendwas irgendwie vielleicht mit einem Manta-Rochen und habe halt dann so ein bisschen da laut rum überlegt. Und der Name Manta Hari kommt von dem indonesischen Wort Matahari, das bedeutet Sonne, und ist zusammengesetzt aus dem Wort Mata, was Auge heißt, und Hari, was Tag heißt. Und das heißt, Manta Hari ist ein Wortspiel, hat Mata Auge ersetzt mit Manta, das heißt Manta Tag, Tag mit Manta-Rochen, und klingt aber genauso wie Mata Hari, was, finde ich, ein super positives, schönes Wort ist. Also das cool. Schön aussieht, wenn man schreibt und gut klingt, und hab das denen dann da gepitcht und die haben mich alle ausgelacht und jetzt lachen sie nicht mehr. Jetzt heißt meine Marke so und ich krieg viele Komplimente für den Namen.
Und die heißen immer noch Dive Komodo.
Ah, die gibt's alle.
Dragon Scuba. Die gibt's
alle. Ja, der Name hat sich getragen.
Ja, nee, also nicht die Menschen, sondern die Dive Center.
Ja. Ja, Lukas, was mich mal interessieren würde, jetzt ist es ja so, dass Tim mit Manta Hari sich entschieden hat, und das ist bis heute so, 50% der Gewinne, die erzielt werden, werden nach Indonesien gespendet.
Ja, ist crazy.
Und du selber hast viel in Meeresschutzprojekten mitgearbeitet. Ich glaube, du hast auch ein systemisches Verständnis davon, wie Dinge funktionieren.
Ich hoffe.
Und tatsächlich hast du selber auch für die Marine Megafauna Foundation, die MMF, gearbeitet. Mhm. Ich glaube nicht im Komodo Nationalpark, sondern in anderen Projekten, aber du kennst diese Organisation selber. Vielleicht kannst du mal einordnen, es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, sein Geld zu spenden oder einzubringen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel irgendwie an große NGOs, Greenpeace, Sea Shepherd, was weiß ich was, Geld spenden. Ich könnte aber auch auf die Idee kommen, zum Beispiel bei Manta Hari was zu kaufen, wo ich weiß, hey, von den Gewinnen geht da was hin. Und Manta Hari, habe ich das Gefühl, ist immer noch eine etwas kleinere Organisation als die ganz großen. Vielleicht kannst du mal als jemand, der selber da mitgearbeitet hat und der selber auch mal auf solche Spendengelder angewiesen war, erklären, welchen Impact das hat, diese Verkäufe zu machen, das als kleine Organisation dorthin zu gehen?
Ich versuche mal diese große Frage, so kurz wie ich das sonst auch immer mache, zu beantworten. Also es gibt große NGOs wie Greenpeace, WWF, Oceana etc. Dann gibt es im Medium-Bereich, würde ich mal sagen, Stiftungen. Das sind so Sachen wie die Save Our Seas Foundation und sowas, die oft ein bisschen mehr fokussiert sind in dem, was sie machen. Und dann am Ende gibt es wieder kleinere NGOs, sowas wie MMF. Und dann so Mikro-NGOs, das sind Leute, die dann vielleicht local also Beach-Cleanups machen. Und jede von denen kann man kategorisch erstmal nicht den Sinn absprechen oder zusprechen, sondern auch da muss man differenzieren. Der WWF zum Beispiel, der hat manche Projekte, die sind fantastisch. Ne? Also die haben den Tiger in Indien vom Aussterben wieder komplett zurückgebracht. Es gibt jetzt mehr als in den letzten 3-4 Dekaden, glaube ich. Und dann gibt es aber andere Projekte auch, wo man sagen muss, in manchen Ländern, je nachdem wie die Struktur ist, okay, da ist man vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Ich bin ein Riesenfan mittlerweile davon, dass in der heutigen Zeit kleine NGOs, die lokal arbeiten, die direkt am Kontaktpunkt sind mit Leuten, mehr Unterstützung kriegen können von Menschen wie dir, von mir etc., weil durch das Internet und durch diese Internationalität, die es gibt und diesen entfernten Vorhang der Barriere in der Kommunikation, wir lernen können über diese NGOs. Was macht die NGO? Wie kann ich dazu beitragen? Man kann im Kontakt bleiben über einen langen Zeitraum. Je kleiner die NGO, desto kleiner ist das Fundraising Department und desto kleiner sind die Ressourcen. Und besonders in Ländern, die noch nicht so entwickelt sind, besonders auch in Inselnationen, ist da jede Ressource wichtig. Mir ist eben aufgefallen, wir haben eine Parallele, wie Komodo unser Leben geshaped hat. 6 Monate, nachdem du in Komodo warst, war ich in Komodo. Wir haben damals mit der Ellie von MMF, der du eng zusammengearbeitet hast oder arbeitest, und mit der Andrea Marshall, die Marine Megafauna Foundation gegründet hat, haben wir eine Expedition gemacht, um die Plastikverschmutzung im Komodo-Nationalpark das erste Mal in Virtual Reality einzufangen. Und dann hatte ich das Privileg, für 4 Wochen auf einer ziemlich abgefahrenen Yacht durch den Komodo-Nationalpark zu fahren und dieses Problem der Plastikverschmutzung da zu dokumentieren. Und hatte durch die Andrea und durch die Ellie natürlich Zugang zu State-of-the-Art Research, also das Aktuellste in der Forschung. Als allererstes war für mich neu, obwohl ich mit Haien gearbeitet habe, Mantas massiv vom Aussterben bedroht sind. Ja, weil die von ganz vielen verschiedenen Punkten bedroht werden. Und dann habe ich auch lernen dürfen in diesem Nationalpark, dass selbst wenn Gebiete geschützt sind, nicht ein Meeresschutzgebiet ein Meeresschutzgebiet ist. Und zu sehen, wie Komodo und Indonesien sich in den letzten Jahren verändert hat, ist ziemlich crazy. Und deswegen, ich bin durch die Andrea Marshall dann zu meinem Bullenhai-Projekt in Mosambik gekommen und MMF, die Organisation, mit der du so eng verbandelt bist, die hat auch mein Leben echt nachhaltig bewegt. Deswegen war das nochmal so eine... Und das, was der Tim macht, das ist genau das Richtige. Also mittlerweile ist es bei mir auch so, ich spende Lima einen Betrag X, der dann vor Ort 3, 4, 5 Leute unterstützen kann, die diese Arbeit machen, anstatt zu sagen, ich muss selber vor Ort sein. Das kann ich natürlich machen, wenn ich die persönliche Motivation brauche oder die Skills, die ich habe, so einzigartig sind, dass die vor Ort gebraucht werden, wie bei Ärzte ohne Grenzen oder da gibt es eine bestimmte Organisation, die da diesen Sinn und Zweck erfüllen. Deswegen finde ich das, was Tim macht, ist super wichtig für die NGOs und dann auch noch, ja, cool, systemisch gedacht, hat mehr Impact. Ja.
Und was ich da jetzt noch so ein bisschen rausgehört habe, was ich jetzt nochmal betonen möchte, habe ich das richtig verstanden? Dass in anderen NGOs häufig dann auch noch Geld verschwindet. Also $10, die da an die NGO gespendet werden, da müssen dann Mitarbeitende bezahlt werden und so weiter und so fort. Dass am Ende von diesen $10 vor Ort nicht mehr $10 ankommen, sondern weniger. Während, so wie du das machst, 50% der Gewinne wirklich dort ankommen, weil es nichts mehr dazwischen gibt, wo noch Teile vom Kuchen weggenommen werden.
Genau, also da muss man jetzt einmal ein bisschen differenzieren, weil mein Anliegen war ja, ich möchte auf dem direkten Weg irgendwas wohin geben, wo ich wirklich sehe, okay, ich habe da jetzt meinetwegen 500 US-Dollar oder Euro gespendet und es ist dort angekommen und das wurde dort gemacht. Wenn du eine größere Organisation hast, ist es komplett logisch, dass das einfach nicht mehr geht. Also dass es nicht ganz so transparent sein kann, weil halt einfach viel mehr Fixkosten enthalten sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Beispiel Sea Shepherd, was da für ein Verwaltungsapparat dran und drin ist, da würde ich jetzt nicht wissen, ist mit Sicherheit super, wenn jemand 500 Euro an die spendet, aber wo ist das? Also weiß ich nicht als Spender in dem Moment. Und deswegen war es für mich kein belohnender Gedanke zu sagen, ich auf Deutsch reiß mir den Arsch auf, um halt irgendwie Spenden zu generieren oder Geld zu generieren und dann ist es da irgendwo, aber macht es einen Unterschied, kommt es an, I don't know. Also kommt mit Sicherheit irgendwie an. Das tut den Organisationen gut, die auch Gutes tun, aber für mich war das wahnsinnig belohnend zu sehen, wenn man sagt, hier 500 Euro eben als Beispiel, davon können wir jetzt ein Set Tauchequipment und eine gebrauchte Unterwasserkamera für den neuen Praktikanten kaufen.
Und es ist nicht grundsätzlich schlecht, dass es diesen Verwaltungsapparat gibt.
Nee, und du kommst auch nicht drum rum irgendwann.
Bei Sea Shepherd zum Beispiel kann ich sagen, so wie ich die Organisation heute kenne, boom, super Impact. Ja. Es gibt aber andere NGOs zum Beispiel, da weiß ich, große NGOs, da gehen dann 60 Cent von einem Euro, den ich spende, in Bürokratie, ja, in Marketing und so weiter. Und ich glaube, da muss jeder für sich immer das finden, was einem komfortabel ist. Und da ist das, glaube ich, super cool, dass du von Anfang an, von dem Namen der Marke, dem Projekt, den du ausgesucht hast, den Kontakt, für dich so eine Komfortabilität gefunden hast, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das irgendwo ein Risiko ist, weil wenn du eine Marke aufbaust, die nach außen signalisiert, die steht für was, dann ist natürlich auch das Risiko da, dass wenn hinten herum die NGO nicht die Arbeit leistet oder man ist zu faul und befasst sich nicht damit oder man verkauft etwas too much, dann die Kredibilität leidet. Ne? Siehe, Beispiel Finn Kliman, das ist so runter und das also finde ich bemerkenswert, dass du da so reingetaucht bist.
Und das, also wo ich gesagt habe, man muss differenzieren, also bei uns ist zum Beispiel so, also wenn man jetzt wirklich spendet, also das Geld einfach als Spende an das Mantahari-Projekt gibt, dann ist das Geld, was 1:1 in Indonesien landet und ich lebe von Geld, das nicht aus Spenden oder der Modemarke kommt, sondern halt eben über meine Kommentatorentätigkeiten. Das heißt, ich brauche davon eigentlich kein Geld. Das heißt, die Spenden werden einfach weitergegeben. Und es ist aber trotzdem so, ich habe am Anfang, was jetzt einfach den prozentualen Share angeht, habe ich prozentual viel mehr gespendet von dem, was praktisch reingekommen ist, was die Modemarke angeht. Und mittlerweile ist es so, dass ich halt einen kleineren Teil von dem Kuchen spende, weil halt natürlich einfach Fixkosten dazukommen, wenn du so eine Marke hast. Also allein, wenn ich jetzt sage, die Homepage, die ich hoste, wenn ich halt dann die Designer, die ich bezahle, ich habe ein externes Lager, ich habe die Logistik auslagern müssen, das hatte ich ja, die Kosten nicht. Das heißt,
also die Kosten sind gewachsen, der Umsatz ist auch gewachsen, aber die Kosten halt sind so viel mehr gewachsen, dass der Gewinn kleiner geworden ist, aber nach wie vor 50% vom Gewinn gehen weg.
Und diese 50% waren jetzt...
Was crazy ist, 50%, da wird dir jeder Unternehmensberater in Deutschland sagen, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Ja. Das ist Hammer. So. Und das ist aber halt einfach auch so ein Konstrukt, was nur funktioniert, dass ich das alleine mache, die Marke. Ich hatte auch schon Angebote, also klar, von irgendwelchen Investoren oder die halt dann gesagt haben, hier komm. Ja.
Was hätten die dir gegeben? Ganz indiskret gefragt?
Also so weit kamen die Gespräche gar nicht. Weil,
Nicht genug.
Weil die halt gemeint haben, so von wegen so, ja komm und wir ziehen das rauf und wir läffeln das und dann kannst du verkaufen. Sag ich, das will ich gar nicht. Ich will da jetzt nicht irgendwie so ein Ding draus machen, halt irgendwie so eine Kommerz Bude, die halt dann genauso laut wie alle anderen auf Social Media rumschreien, was man am tollsten kann oder sonst was. Und dann, weißt, wenn du Leute in dein Team holst, dann hast du Verantwortung für Menschen, denen du ein Gehalt zahlen musst. Mhm. Und ich bin eigentlich jetzt aktuell wirklich noch nicht im Sweet Spot, weil auf jeden Fall noch natürlich mehr verkauft werden kann. Aber ich habe das Ganze halt jetzt eigentlich so aufgebaut, dass ich das mit Dienstleistern, also zum Beispiel einem externen Logistikunternehmen, alleine handeln kann und ich letztendlich für die Modemarke Mantahari und für den Verein halt keine Kosten habe. Also ich lebe von was anderem und ich betreibe das und der Firmenwert gehört mir natürlich, weil es meine GmbH ist. Und vielleicht irgendwann sage ich dann so, ja gut, dann gebe ich das ab oder sowas. Aber aktuell ist es eigentlich so ein bisschen der Sweet Spot und ich versuche es immer so zu erklären, am Anfang, als es halt ein Einzelunternehmen war oder am Anfang Kleingewerbe, habe ich so einen Kuchen gehabt und habe die Hälfte weggegeben. Und jetzt ist der Kuchen halt so groß wie der Tisch und ich gebe ein kleineres Stück ab, aber das ist viel, viel größer als die Hälfte von so einem kleinen Kuchen. Mhm. Und deswegen ist es halt immer schwierig, wenn man sagt, große Firmen geben nur so wenige Prozent weiter. Es ist logisch, dass der Share kleiner wird, aber wenn solange in Summe praktisch halt mehr da drüben landet, was für mich halt in dem Moment ist die richtige Entscheidung. Ja.
Das finde ich sehr ehrlich von dir, Und zeigt ja auch einfach, dass es nicht anders geht. Und gerade NGOs, die einen großen Impact haben wollen, die groß denken, da lässt sich das nicht verhindern.
Ja.
Eine Sache will ich nochmal konkret ansprechen. Und zwar haben wir uns 2018, als wir beide relativ parallel unsere Projekte gestartet haben, schon kennengelernt. Damals hast du gemeint, ja, ich brauche überhaupt mir kein Gehalt auszahlen. Und ich hatte ehrlich gesagt gehofft, dass sich das mittlerweile geändert hat, dass du auch ein Kostenfaktor bei Mantahari geworden bist. Aber ich höre raus, das ist nicht der Fall. Du verdienst nach wie vor persönlich keinen einzigen Cent mit Mantahari.
Kann man so genau nicht sagen. Also auch da kann ich transparent sein. Ich rechne meine Kommentatorentätigkeiten, also ich habe die GmbH gegründet, auch mit Coaching und allem Möglichen. Also ich darf ganz offiziell auch meine Beachvolleyball-Gigs darüber abrechnen. Und das
also
du bist
Beachvolleyball-Kommentator, nur als
genau.
Kontext.
Ja. Ne? Ja, okay, irgendwie cool. Auch ganz komisch da reingerutscht in die Schiene. Aber es gibt da nicht so viele anscheinend, die das irgendwie gut oder besser machen. Deswegen ist also die Szene ist sehr klein, dass ich da eigentlich echt ganz, ganz coole Jobs machen darf. Und das Geld, was ich als Dienstleister, oder ich habe ja auch, also ich halte teilweise Keynotes oder bin bei Unternehmen dann halt irgendwie angefragt für ein Workshop, wo ich immer sage, ja, mache ich, was wollt ihr denn? Und ja, erzähl einfach, was du da so machst, das reicht schon. Und sowas ist ja dann auch dann bezahlt in Unternehmen. Und das Geld, was ich als Dienstleister praktisch erwirtschafte, läuft auch in die GmbH, wird auf ein separates Konto gebucht und darüber habe ich praktisch mein Gehalt. Das, was in die Modemarke kommt, ist letztendlich nichts, wovon ich irgendwie mir was auszahle. Aber natürlich generiert die Modemarke die Strahlkraft, die mir teilweise dann wieder zu den Keynotes verhilft. Dann ist es natürlich so, dass ich...
Aber von irgendwas musst du ja auch leben.
Genau.
Ja,
und ich habe zum Beispiel halt jetzt einen Van finanziert, der am Ende ein absoluter No-Brainer war, weil das ein sehr nettes Auto aus ist, das Mantahari gern mag. Und ich jetzt einen Van aktuell finanziere, den ich für mehr verkaufen kann, also dann nach vielleicht 10 Jahren, als ich ihn gekauft habe. Also es ist... in dem Moment auch unternehmerisch eine gute Entscheidung gewesen, aber natürlich habe ich jetzt einfach einen Van zur Verfügung, der auf die Firma läuft, der wird irgendwann Plus für die Firma erwirtschaften, aber ich habe natürlich jetzt ein Wohnmobil als Privatperson, das nicht wirklich privat genutzt wird, aber wo ich halt dann trotzdem sage, so ey, cool. So, ja, und deswegen habe ich natürlich auch was von der Firma, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt 20 Caps verkauft und davon gehört mir dieser Anteil.
Weil das halt spricht ja dafür, wie cool die Leute das finden und sich dafür begeistern, wenn so viele Sachen entstehen durch Mantahari, das Geschäft, dass du Gigs dafür bekommst und so Sachen.
Ja, es ist halt so ein Projekt.
Kannst du mir auch mal einen Van besorgen?
Ich kann dir einen Kontakt zu dem Auto ausgeben. Ja. Guter Mann.
Ja. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, nach 7 Jahren, was hat sich denn verändert? Du bist ja nah dran, du fährst ja da immer wieder hin.
Ja.
Was ist dein Gefühl? Welchen Impact konntest du mit Mantahari machen?
Also vor Ort ist ein Thema. Ich glaube, dass ich in Deutschland, in meinem Umfeld, das ist ja, werdet ihr genauso kennen, dass ihr Leute, die nah an euch dran sind, auch für eure Themen begeistern könnt oder da dann irgendwie so eine Awareness entsteht. Also die Community, die jetzt in Deutschland hinter Mantahari steht, das sind einfach coole Leute, die natürlich dann halt auch immer wieder so in dieses ganze Thema reingesogen werden. Ozeanschutz, Ozeanplastik, irgendwelche Conservation-Themen. Und das ist allein ein Einfluss, der mir schon wahnsinnig viel wert ist. Also, dass man viele Leute da irgendwie mit in Verbindung gebracht hat. Und dann ist es natürlich vor Ort, um da wieder einmal die Klammer zuzumachen. Also Janice, die jetzt halt die Research Lead hat. Ich meine, die MMF war... Ellie war die Chefin, Kanadierin, super coole, sehr fähige Wissenschaftlerin und hat das Ganze da praktisch aus dem Boden gestampft, MMF Indonesien, oder war so der Kopf der Organisation und hatte eigentlich halt immer westliche Interns oder Research Assistants und war einfach ein Team von Fremden in Indonesien, wenn man so will. Und Janice war die erste Research Assistant, die indonesisch war und die hat jetzt praktisch die Karriere da drin gemacht. Und wenn ich mir halt jetzt überlege, wenn ich vor 7 Jahren auf die MMF geguckt habe, da habe ich noch nur einen Bruchteil von dem verstanden, was sie da eigentlich machen, aber war überzeugt genug, um da Geld hinzuschicken. Und damals, Ellie, boah, wie alt war die? Irgendwie Anfang, Mitte 30 oder sowas. Und die halt praktisch ein Team von Westlichen dort geführt hat. Und jetzt ist es einfach eine 26-jährige Indonesierin, die ein Team von Indonesiern und Indonesierinnen dort führt. Für mich ist das unfassbar. Also dass das halt innerhalb von 7 Jahren, am Ende 5 Jahren mit Janice möglich ist und wie schnell das halt dann auch ging, dass es jetzt gar nicht mehr zur Diskussion steht. Also gut, Immigration hat es auch ein bisschen schwieriger gemacht mit Fremden, aber trotzdem ist es so, dass man weiß, dass es jetzt eigentlich eine kernindonesische NGO ist mit Leuten, die auch in den Local Communities dann natürlich halt ganz anders geschätzt werden. Also wenn man, Lukas, du wirst es wissen, wenn man in Mosambik halt irgendwie einen Bildungstag macht und stellt sich halt dahin als Fremder aus Deutschland, egal wie man das formuliert und egal wie sachte man ist oder also, dann heißt es ja gut, der ist so privilegiert, der weiß gar nicht, wie es uns hier geht oder der hat gar keinen Berührungspunkt mit unserer Kultur.
Und häufig auch zu Recht, weil die das schon 3-4 Mal von den gleichen weißen Leuten gesagt bekommen haben, ja. Die dann nach 2 Jahren abzischen, weil sie einen Abschluss hatten und dann das wieder gesagt bekommen. Genau. Den Impact, den Tim da damit hat, was das für ein Multiplikator ist, wenn jetzt da Local Communities sehen, die auf der gleichen Sprache, mit dem gleichen Akzent von Menschen, die die gleichen Lebensexistenzen und Probleme haben, auf einer Vertrauensbasis dir erklären können, wieso die Mantarochen wichtig sind zu erhalten in diesem Ökosystem. Das hat einen ganz anderen Effekt. Und die Ellie hat mir damals noch gesagt, als ich das erste Mal da war, dass Mantahari der wichtigste Spender ist, den das Projekt vor Ort hat. Und die Ellie hat sich besonders fokussiert auf die Erforschung von dem Einfluss der Plastikverschmutzung auf die Mantarochen. Ne? Die Mantarochen sind bedroht durch Bootsmotoren, die über die Mantas drüber fahren, gezielte Fischerei. Und einer der großen Probleme ist die Vergiftung und Verschmutzung und teilweise auch der Tod von Mantarochen, weil die halt dieses Plastik fressen. Und die Ellie war die Erste, die wirklich Forschungsarbeiten dazu gemacht hat, besonders in Indonesien, besonders im Komodo Nationalpark. Und wenn Mantahari nicht gewesen wäre, dann gäbe es diese Forschung nicht, die Forschungsbasis, dass das überhaupt ein Threat-Level, eine Bedrohung ist. Und wenn man jetzt darüber spricht, dass du diese lokale Entwicklung mit ermöglicht hast, das ist ein super aktuelles Thema gerade in der Forschung, weil dieser kolonialistische Ansatz zu sagen, wir kommen hier aus Deutschland oder aus Europa, wo wir schon alles niedergemäht haben. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, du guckst dir unsere Landschaften vom Satelliten an, hier ist ganz, ganz wenig noch urbelassene Landschaft, wo die wilden Tiere auf der Aue stehen. Und dann fahren wir nach Indonesien und erklären denen, wie es zu laufen hat. Und dass da diese Transformation stattgefunden hat, erstmal ja. Unabhängig von den konkreten Naturschutzparametern, ist vom Potenzial, dass da langfristig was passiert, auch wieder systemisch, einfach super.
Ja, richtig, und vor allem auch die Vorbildfunktion, die jetzt zum Beispiel eine Janice eingenommen hat. Ich meine, die kommt jetzt nicht aus Bali direkt, sondern aus Jakarta, aber trotzdem, dass eine Indonesierin irgendwie auch eine coole Karriere da machen kann und halt da jetzt davon lebt und halt auf einer Insel lebt und ein cooles Leben hat und damit ihr Geld verdient. Und das ist ja auch was, wo man sagt, also wie viele dann in ihrem Umfeld jetzt sagen so, boah, cool, also sowas könnte ich auch machen, will ich auch machen. Zieht man ja dann auch wieder Leute aus ihrem Umfeld in den Bereich rein. Und das ist halt auch was für mich wahnsinnig viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dass man sagt, eine Person, die da aller Voraussicht nach bleiben wird, ob sie bei der MMF bleibt, keine Ahnung, aber selbst wenn die dann vielleicht zu einer anderen NGO geht oder eine eigene gründet oder sonst was, ist es ja einfach mega, was sie dann für ein Skillset bekommen hat, was sie für eine Starthilfe bekommen hat, und wenn sie dann ihren Impact mit was anderem oder in was anderem hat, ist es ja trotzdem, haben alle gewonnen. Und dass es jemand ist, der von dort ist und dort bleibt und nicht dann irgendwann sagt, so gut, jetzt hätte ich auch irgendwie gerne Familie und jetzt will ich in das sichere Europa zurück oder in wie auch immer, dann ist für mich einfach ein sehr, sehr belohnendes Gefühl, halt, dass man weiß, dass es jetzt eben sehr, also local geworden ist.
Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt im Talk, dass du einen Unterschied gesehen hast von damals zu heute, ne? Vom Vibe, Tauchcenter, Roger Ampert.
Ja.
Was hat sich getan in der Natur? Was hat sich getan mit den Mantas?
Ja, also im Ende ist halt alles voller geworden. Ich meine, ich kann es jetzt in der ganzen Bali, Nusa Penida-Region so auf ja mittlerweile 10-11 Jahre ein bisschen beurteilen, weil ich auch immer wieder dort war. Und natürlich wird alles mehr und es gibt viel mehr Dive Center. Es gibt einen Chart, das auch die MMF gemacht hat, wo die haben einfach eine Boat Survey gemacht. Es ist super simpel. Stehen auf einer Klippe und machen eine Strichliste und es ist super aussagekräftig. Also wirklich, wie viele Boote zur Kernzeit halt an den Manta Dive Sites sind. Und das sind halt im Peak, waren es glaube ich 48 Boote, die halt auf wegen einer wirklich kleinen Dive Site halt rumdümpeln.
Ich habe mir den Manta Point nochmal bei Google Maps angeschaut, um nochmal für mich so ein Verständnis zu haben, wo sind die Projekte eigentlich angesiedelt.
Ja.
Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, holy smokes, das war, man sieht es auf dem Satellitenbild, wieder, ja, 30, 40 Boote
in dieser Bucht hängen. Es ist einfach wirklich, Und das ist aber so, das macht so ein großes Thema auf, weil du kannst am Ende Leuten ja nicht, oder vor allem den Locals, nicht verbieten, so von wegen so, nee, ihr fahrt da nicht hin, weil es ist nicht nachhaltig und so weiter. Und da ist dann auch wieder ein großer Unterschied, wenn ein Local-Team zu einem Local-Snorkel-Operator geht und mit denen halt spricht, als wenn jetzt halt irgendein Deutscher, irgendein Holländer, wie auch immer, halt da irgendwie zu denen hingeht und sagt so, hey, das ist fein nicht gut. Und nebendran hat aber irgendein anderer Deutscher und Holländer ein Dive Center, die dann da die Permits haben und halt da täglich ihre 16 Leute ins Wasser werfen. Das funktioniert ja nicht. Und da gerade mit den Local Operatoren ist es wahnsinnig viel wert, dass da halt eben Giannis und ihr Team mit denen ja verhandelt, spricht und Briefings gibt. Aber du kannst Leute letztendlich nicht ausschließen davon. Dann müsstest du wirklich nur mit Permits arbeiten und die halt dann teuer machen, und wer kann sich teure Permits leisten? Mit Sicherheit nicht die Local Operator. Und das heißt, jeder darf hin, es werden immer mehr Leute nachgefragt, dann ist natürlich Social Media auch voll mit tollen Videos von da, wo du sagst, gut, dreh einmal die Kamera bitte von dem Mandarochen, dann wollen da nicht mehr so viele Leute hin. Und das ist einfach ein Riesenproblem, was aber nicht nur jetzt in Manta Point, Nusa Penida der Fall ist, sondern eben auch in Raja Ampat, wo ich jetzt gerade war. Immer mehr Leute wollen hin, Menschen können damit Geld verdienen, und dann wird es natürlich auch gemacht. Und das ist grundsätzlich ja auch für die Menschen vor Ort oder für die Umgebung ist es ja auch super, wenn dann sagen, da kommen Leute und die wollen da Geld ausgeben. Aber wie so oft ist es halt dann, ist es ein sehr schmaler Grat zwischen Tourismus, der Region gut tut, und Tourismus, der Region nachhaltig schadet.
Ja, und besonders beim Tauchtourismus.
Genau. Ne? Ja. Genau. Und ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, also ich kenne ja auch viele Leute, die Liverboards in Indonesien betreiben oder da arbeiten. Ich war jetzt zum ersten Mal auf einem drauf.
Also auf einem Tauchschiff, wo man für den gesamten Tauchtrip sozusagen da drauf lebt.
Genau, in Indonesien, in Raja Ampat, weil eine Freundin von mir da Cruise Director ist, und da durfte ich mit. Und am Ende muss man auch sagen, Liverboards in diesen Regionen sind ein schwimmender goldener Käfig. Die haben nichts mit den Menschen vor Ort zu tun. Die bringen zero Benefit für die Communities vor Ort, außer sie spenden aktiv. Weil diese Nationalpark-Fee und was auch immer, ist ja auch schwierig in den Ländern. Also
das, ja, oft ist es ja so, dass diese Liverboards gehören irgendeiner wohlhabenden Person, genau, entweder aus dem Westen, ja, USA oder Jakarta.
Ja. Ja.
Dann fährt dieses Boot, nutzt diese ganzen lokalen Ressourcen, dann springt man vielleicht mal runter, um in einer Perlenfarm schön ein Souvenir zu kaufen, geht wieder zurück. Und teilweise, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber vor einer Weile war es auch noch so, dass früher dann der Müll einfach hinten über Bord geschmissen wurde. Das ist wahrscheinlich bei manchen Booten oder bei den meisten heute nicht mehr der Fall, aber ich weiß, bei manchen von den Wassertaxen oder bei den großen Kreuzern, auch von der Lokalbevölkerung, da wird das auch hin rüber geschmissen.
Ja, und das ist halt auch, also auch wieder ein bisschen neuer Eindruck jetzt für mich gewesen. Also am Ende ist es, wenn du halt bei einer lokalen Basis halt irgendwie tauchen gehst oder zumindest dann in dem Local Homestay bist, was teilweise halt auch nichts für schwache Nerven ist, was hygienische oder Komfortumstände und sowas da angeht. Aber dann hast du zumindest einen positiven Impact auf die lokale Bevölkerung, dass du sagst, du gibst Geld dort aus. Aber also ich will jetzt niemanden in Liverboard-madig reden, aber am Ende ist es halt schon so, wenn du da halt, wie du sagst, an ein Unternehmen, was deutsch geführt ist, was vielleicht europäisch geführt ist, selbst wenn es indonesisch geführt ist, in den allerseltensten Fällen, es gibt mit Sicherheit welche, und die können, also das ist dann top, wenn die das machen, aber die so ein bisschen das auch ausgleichen, was da eigentlich in den Local Communities fehlt, wenn die Ressourcen genutzt werden, aber eben auf einem schwimmenden goldenen Käfig, wo eigentlich nichts an die Communities gegeben wird.
Also das ist eine der Sachen, glaube ich, die man festhalten kann, vielleicht auch für die Leute, die zuschauen. Erstmal ist das super wichtig, dass man, wenn man taucht, sich diesen Tieren gegenüber gut verhält. Das hast du ja auch erzählt, dass du das im Briefing gesagt hast. Und deswegen ist MMF auch so wichtig da. Wir können nicht verhindern, dass Hunderttausende Menschen aus Europa jedes Jahr dahin fahren und dass in den nächsten 10 Jahren Millionen von Menschen aus China und aus Korea etc., weil die gerade das Tauchen über die letzten 10, 20 Jahre in ihrer Mittelklasse entdecken, dass die dahin fahren und diese Natur konsumieren. Das ist nicht zu verhindern. So, besonders nicht für die ganz kleinen NGOs. Selbst die großen NGOs könnten das nicht stoppen. Aber dann ist immer die Frage, wo sind die Knotenpunkte, wo man es verändern kann? Wissenschaft und Research in dem Fall, das ist das, was MMF macht, liefert erstmal eine Grundlage. Und wir haben damals Nusa Penida herum Akustikempfängerstationen platziert, die Mantas mit Sendern ausgestattet, und MMF konnte zeigen, dass mit dem wachsenden Tourismus die Mantas an andere Orte und Flächen gegangen sind, wo sie nicht gestört werden. Das heißt, Research super wichtig, und dann das in Kontakt zu bringen. Ob das Briefings sind für die Boote, dass man nicht mehr so heizt, dass die Mantas überfahren werden. Ganz große Mortalitätsrate dadurch. Dass man guckt, dass nicht zu viele Leute im Wasser sind, die dann anfangen, die Mantas anzufassen. Als ich damals da war, boah, da war es im Wasser mit 40, 50 Leuten auf einem Manta und der eine tritt den und der andere fasst den an. Viele Deutsche, Amerikaner, Asiaten. Und dann ist, glaube ich, ein Punkt, wenn man sich aussucht, dahin zu fahren, man sich einen Operator sucht, der eben genauso, ne, wie du gerade gesagt hast, lokal arbeitet. Es gibt zum Beispiel in Missoul ein Meeresschutzgebiet, wo Leute, auch Investoren von extern, im Grunde genommen die Fischereirechte für Haie lokal aufgekauft haben, super viel mit den Local Communities arbeiten. Die Fischbestände und die Natur ist wieder, hat ein absolutes Comeback gemacht. Das heißt, wenn ich da hinfahre und wirklich gucke, wo geht mein Geld hin, ich tauche respektvoll mit den Mantas, ich hänge mich nicht mit dem Riffhaken ein, dann kann man das positiv beeinflussen und steuern. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ich habe jetzt von einigen gehört, dass Roger Ampert ja mittlerweile auch Probleme hat. Wie siehst du das? Wie siehst du in den nächsten Jahren? Was ist so dein Ausblick, dein Gefühl, was diese Region angeht?
Ein sehr schlechtes. Einfach, weil es heißt ja immer, The Last Paradise wird über Roger Ampert gesagt. Und es lag vor allem daran, dass es halt schwer zu erreichen war. Und jetzt sind aber Flüge häufiger, also gerade Bali fliegt halt jetzt auch Sorong direkt an und häufiger und es gibt halt immer mehr Liverboards, also ich glaube vor ein paar Jahren war das irgendwie 40 Liverboards, ich glaube mittlerweile sind es deutlich über 100 und die Homestays explodieren, die Local Dive Center explodieren. Vor 2 Jahren war glaube ich auf der Insel Kree, boah, gut, es ist schwierig jetzt mit Zahlen um sich zu werfen, wenn man es nicht genau weiß, aber eine Handvoll Dive Center und mittlerweile sind es mehr als das Doppelte innerhalb von 2 Jahren und also ich möchte jetzt hier auch nicht als jemand sitzen, der sagt so, ey, macht mal was, Leute. Ich weiß, dass jeder sein Business hat. Und ich weiß, dass es schwierig ist, da was abzuschneiden. Und trotzdem sehe ich es für jedes Unternehmen, das letztendlich von der Ressource Umwelt vor Ort zehrt oder das vermarktet, sehe ich es als absolute Pflicht an, was zurückzugeben. Und das ist, also SoulScuba, die Freunde von mir, die das Dive Center haben, die machen das. Die wissen, dass sie verhältnismäßig viel Geld verdienen dort und schneiden einfach was ab oder schlagen zur Not, schlagen was drauf und geben den Teil dann aber einfach weg. Und das ist auch was. Ich weiß, wie es ist, in Excel-Listen oder anderen Reporting-Sheets seine Zahlen in einem Unternehmen durchzugucken und sich überlegen, boah, wollte ich eigentlich machen, aber puh, das Geld wäre schon besser, wenn es im Unternehmen bleibt. Aber ich sehe es als absolut realistisch an, dass man zum Beispiel, wenn man gerade in dem hochpreisigen Segment, wenn man da einfach so, oder einfaches Beispiel. Wenn man sagt, man hat eine lokale Tauchbasis in Raja Ampat und nimmt Beispiel, fiktiver Preis, 50 Euro pro Tauchgang und sagt einfach, okay, wir machen 55 pro Tauchgang. Das wäre für Leute, die da tauchen, die 10, 12 Tauchgänge machen, wäre das absolut in der Range, wo die sagen, ja, okay, passt. Wenn man dann noch sagt, hey, die 5 Euro geben wir an das lokale Korallenpflanzprojekt, dann hast du da sogar noch eine Marketingwirkung damit und sagst, ja gut, schau mal, wenn du bei uns tauchst, kostet so und so viel, aber wir können da zusammen Korallen pflanzen, wir können zu den Riffen von der NGO, die wir unterstützen. Wenn du dann aber einmal sagst, okay, wir haben 20 Taucher am Tag, 20 mal 5 Euro, wir tauchen 6 Tage die Woche, das Jahr hat 52 Wochen, da kommt eine riesige Zahl raus, die diese 5 Euro ausmacht.
Du solltest ein Tauchcenter aufmachen.
Ja, ja. Und dann ist es aber so, wenn man dann in einer Liste dann halt diese Zahl sieht und sagt, oh, wenn wir 5 Euro draufschlagen, könnte ich mir eigentlich dies und das leisten, dann könnte man den neuen Kompressor kaufen, könnte man ein neues Boot kaufen, dann ist es, glaube ich, unternehmerisch relativ normal, dass man sich dann dafür entscheidet oder sagt, komm, wir schlagen 5 drauf, aber geben nur einen weg oder sowas. Aber wenn man von Anfang an sagt, dieses Geld gehört nicht mir, dieses Geld gehört dem Ort.
So. Der Natur. Umwelt genau. Ist was wert und die sollte auch dann was kosten.
Genau. Irgendwo, ne? Ja. Und das ist halt, glaube ich, das, wo viele dann am Ende scheitern, weil es gibt ja kaum, kannst du mir nicht sagen, dass irgendjemand in Raja Ampat ein Dive Center hat oder egal wo und dem ist die Umwelt egal. Sondern die wollen ja auch und die leben ja davon, dass das erhalten bleibt. Und das ist halt der erste Punkt, wo ich sage, meiner Meinung nach muss es eigentlich Pflicht sein, dass Menschen, die an der Natur verdienen, an die Natur zurückgeben, das ist eigentlich absolute Grundregel, geben und nehmen. Und es ist möglich, sobald man das, was man aufschlägt als Beispiel, einfach nicht als sein Geld sieht. Ja. Ich sehe das Geld, was ich spende, stark, dann am Ende, das sehe ich nicht als mein Geld. Dann sage ich nicht so, oh shit, hätte ich mal gehabt. Sondern ich sage so, wow, das gebe ich jetzt mal schön ab, weil ich werbe damit, dass ich das abgebe.
Ja. So, und das ist war absolut, ab Anfang an als
das. Genau, es ist part of the deal.
Ich muss jetzt mal hier einen Cut machen. Wir haben nämlich noch ein paar andere spannende Themen, die wir mit dir besprechen wollen. Ja. Trotzdem finde ich spannend, dass bei mir hängen geblieben ist, dass du auch sagst, boah ey, also einfach aufgrund der Masse an Menschen, die dorthin kommen, ist der Blick in die Zukunft kein allzu positiver. Und trotzdem zu sagen, hey, kein Grund aufzugeben, sondern jetzt smarte Business Cases machen, dass die Leute, die dort ihr Geld verdienen, an den Ort mitdenken. Und ich glaube, du bist schon ein Stück weit ein Vorbild. Ein Vorbild für viele Menschen, die für die Meere begeistert sind, die vielleicht auch die Probleme erkennen und sich halt fragen, was kann ich machen? Und zwar aus dem speziellen Blickwinkel ein Vorbild, dass du eben nicht sagst, oh, jetzt bin ich angetan, jetzt spüre ich, da muss was passieren, jetzt mache ich Meeresbiologie, jetzt gibt es Vollgas in die Richtung, sondern smart, mit einem systemischen Blick, wie Lukas das so schön analysiert hat, sagst, hey, was kann ich eigentlich tun? Und mit dem Modelabel einen Weg gefunden hast, da muss man erstmal drauf kommen, aber dann hat es geklickt und es hat super funktioniert. Und da würde mich jetzt total interessieren, was bist du eigentlich für einen Typ, damit das klappt? Was sind so die Hindernisse und die Kompromisse, die auf dem Weg liegen? Und die erste Frage zu, was bist du für ein Typ, wie tickst du eigentlich? Du warst Leistungssportler. Und ich glaube, um Leistungssportler zu sein, gehört schon was dazu. Und du hast es eben auch ganz klar benannt, du bist sehr, sehr ehrgeizig. Ich weiß, dass du mehrere Verletzungen hattest in deiner Karriere und du dann mal gesagt hast, jede Verletzung war für was gut. Und ich mir aber auch vorgestellt habe, dass du mit einer Verletzung auf einmal ausgeschaltet warst, in dem Bereich, wo du sonst deinen Ehrgeiz voll ausgelebt hast. Und ich glaube, da rattert in dir irgendeinen Antreiber, der dann sagt, okay, Dude, jetzt nutz das für was anderes. Und ich habe das Gefühl, du bist die ganze Zeit ganz schön am Performen und Leistung bringen und fast so ein bisschen getrieben. Also angetrieben, vielleicht das An mal wegstreichen, getrieben. Findest du dich da wieder?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal das der erste Teil deiner sehr langen Frage ist auf jeden Fall, hört sich natürlich dann immer schön an, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht von Anfang an den kompletten Plan, was ich da eigentlich mache. Ich habe erstmal angefangen, das war das absolut Wichtigste und alles auf dem Weg hat sich so ein bisschen ergeben. Und auch, dass ich halt dann jetzt noch einen Master in Marine Science angefangen habe, das habe ich ja nicht geplant gehabt, sondern sagst, ich bin so Stück für Stück da reingerutscht und jetzt gibt's durch Zufall oder wie auch immer am Ende alles irgendwie Sinn, dass es ganz gut zusammenpasst. Mit dem ganzen Thema Ambition, Leistungssport, Verletzung ist es so, also ich hatte, wann war das? Kurz vor der Gründung von Mantahari, Herbst 2017 hatte ich eine ziemlich schlimme Verletzung am Sprunggelenk, also es war luxiert, ausgekugelt, 90 Grad weg, schlimme Verletzung. Und wie du gesagt hast, bisher war immer Verletzungen bei mir für was gut, dass ich zum Beispiel Uni-Prüfungen bestanden habe, die ich nicht bestanden hätte, wenn ich noch einen funktionsfähigen Körper zu der Prüfungszeitpunkt gehabt hätte und so weiter.
Probiert das nicht zu Hause, Kids.
Ja, nee, da waren schon durch den Leistungssport wilde Dinge dabei. Aber am Ende habe ich halt es angepackt. Ich hatte die Idee, was zu machen, hatte so die grobe Idee, das soll Mantahari heißen, aber wusste nicht so genau was. Und durch die Verletzung habe ich mir dann praktisch so aktiv den Grund gesucht, weil ich habe keinen positiven gefunden. Ich war nicht mehr studieren, also ich habe dann noch die Masterarbeit halt irgendwie machen müssen, aber das war jetzt nicht so, dass ich sage, das rettet mir eine Prüfungsphase oder sowas. Und habe dann praktisch gesagt, so komm, wenn du jetzt eh nichts machen kannst, dann packst du das jetzt an, was du seit Monaten vor dir her schiebst. Und dann ist praktisch durch das Lahmlegen Mantahari entstanden. Und ich finde mich da auf jeden Fall ein Stück weit wieder, wenn man sagt, getrieben, weil ich es, ich weiß, wenn ich jetzt Mantahari nicht hätte, hätte ich was anderes. Also was, wo man sich so ein bisschen austoben kann, wo man kreativ sein kann, wo man ja irgendwie was voranbringt. Und es ist für mich auch echt ein bisschen schwierig zu chillen mal. Also wenn man selbstständig ist oder jetzt in dem, was ich mache, natürlich ist es cool, dann in Indonesien da irgendwie ein paar Wochen zu sein und sowas. Aber ich bin da jeden Tag am Arbeiten. Und dann Arbeiten meine ich nicht mit Mantarochen tauchen, sondern jeden Tag. Ich glaube, die längste Strecke waren 2 Tage, die ich nicht den Laptop aufgemacht habe. Und das war, weil ich eine Lebensmittelvergiftung hatte. Und sonst bin ich halt einfach permanent erreichbar, immer am Arbeiten, muss halt schauen, dass der Webshop läuft, auf Kundenfragen responsive sein. Und das ist, wo ich jetzt schon merke, also dass ich einen großen Drang habe, halt immer irgendwas zu tun oder halt produktiv zu sein. Und ich glaube, um da auf das Ende deiner Frage zurückzukommen, dass ich auf alle Fälle mit Mantahari ein bisschen was kompensiere, was ich durch den Leistungssport abgegeben habe. Mhm. Also alles, was man hat beim Leistungssport, natürlich auch psychisch, aber vor allem körperlich in was reinzustecken und jetzt halt auch dann teilweise an der Kapazitätsgrenze mit dem, was man leisten kann, halt mit Mandahari zu sein. Also das ging ja auch lang nebenberuflich, also 40-Stunden-Job und dann halt noch Wochenende und Feierabend Mandahari irgendwie gemanagt oder versucht zu managen. Und das ist, ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt nicht Leistungssport oder ein eigenes Business hätte.
Wie funktioniert das eigentlich, diesen Spagat zwischen, ich möchte einen Impact machen, aber es muss ja gleichzeitig auch noch ein Business funktionieren. Weil wenn du ein Business hast, was nicht läuft, dann wird das auch keine Gewinne abschmeißen, die du spenden kannst. Und Lukas, ich weiß, das ist bei dir zum Beispiel auch so ein Thema, wo viel Idealismus startet und du jetzt aber auch gesagt hast, hey, wir müssen irgendwie selber was gründen, um selbst unsere Forschung auf die Beine zu stellen, wo man auf einmal anfängt, Business zu machen. Und also ich kann mir nur vorstellen, dass man irgendwann auch an Grenzbereiche kommt, wo man Kompromisse eingehen muss, wo man sagt, ich rein idealistisch gesehen würde ich es gerne so und so machen, aber dann läuft es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sehr du das empfindest als Spannungsfeld und wie du durch dieses Spannungsfeld dann vielleicht auch auf Mandahari blickst. Ja. Und natürlich dann bin ich auch gespannt, was du dazu sagen hast.
Immer wenn man von Idealismus spricht, dann muss man sich bewusst sein, dass das ein zweischneidiges Schwert ist. Weil der Mensch ist nicht ideal, wird er auch nie sein. Wir haben einen Effekt auf diesem Planeten mit jedem Kind, was geboren wird, mit jedem Mensch, der existiert. Dementsprechend werden wir nie unsere Ideale erreichen. Deswegen ist es ein Ideal, es ist unerreichbar. Und ich glaube, dass wenn man dem dann folgt mit unglaublich viel Ehrgeiz und da von vielen von dem, was du erzählt hast, dass man dann irgendwo in Indonesien ist und trotzdem irgendwie am Laptop sitzt, kann ich mich mit identifizieren. Und irgendwann, wenn man diesen Ehrgeiz hat, idealistisch zu sein, dann stößt man da auf Grenzen. So, und dann wird man noch ehrgeiziger und sagt, okay, vielleicht kann ich das systemisch lösen. Und dann versucht man, das zu skalieren. Und egal, was man tut, man wird nie zu dem Punkt kommen, wo man sagt, jetzt habe ich es gecheckt und es läuft alles und wir haben Impact und wir retten die Welt etc. Ich glaube, wir haben auch eine Unternehmensform gegründet mit dem Ocean Collective, um halt zu versuchen, durch Expeditionen und durch Produkte andere Wege zu schaffen, ähnlich wie du das mit der Modemarke gemacht hast, wie Menschen damit in Kontakt kommen können. Weil ja, man kann spenden, das ist das, was wir übrig haben, wo man sagt, das passt, aber irgendwie müssen wir ja auch schaffen, zu reduzieren, das, was man konsumiert, vielleicht anders zu leben oder in den Sachen, die man konsumiert und wie man seine Zeit verbringt, smartere Choices zu machen. Das zu machen, unternehmerisch tätig zu sein und dann auch noch in so einem Hybrid, und du tanzt ja auf verschiedenen Hochzeiten auch, das kann gepaart mit Ehrgeiz und Idealismus eine richtig gefährliche Kiste sein. Weil man sich die Gewichtung manchmal nicht richtig stimmt und dann packt man alles auf Spenden und die Spendenprojekte, dann merkt man irgendwann, fuck, wo ist meine Kohle für die Miete, wie komme ich jetzt gerade klar? Dann hat man irgendwann den unternehmerischen Erfolg und brennt sich da ein, zwei Jahre so drin aus, dass man dann merkt so, okay, wo ist die Passion? Ich bin nicht einmal mehr tauchen gewesen. Ich mache nichts mehr von dem, was mir damals eigentlich diesen Spark gegeben hat. Das ist nicht easy, ist auch nicht immer der Dream und wir sind da auch, ne? Und deswegen Businesses, ich stoße mich da immer so ein bisschen dran, weil wir sind eine kleine GmbH, die versucht, ihren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, so siehst du dich auch, ne? Man darf das nicht größer machen, als es ist. Was sind so Schattenseiten von diesen Sachen, die dich auszeichnen und dir diesen Weg irgendwie gebracht haben? Hast du auch so Krisenmomente damit mal gehabt?
Ja, also vielleicht um da an die Frage von vorhin, was Chris gefragt hat, was für ein Typ ich bin. Also es ist für die meisten, mit denen ich darüber spreche, ein bisschen überraschend, aber ich bin tatsächlich sehr risikoavers, also unternehmerisch. Ich bestelle immer lieber zu wenig als zu viel. Ich nehme sehr ungern oder habe das bisher erst einmal gemacht, dass ich praktisch Geld geliehen habe, was nicht zu vermeiden war, weil ich Produkte vorproduzieren musste. Sich daran zum Beispiel zu gewöhnen, dass man jetzt gerade letztendlich Geld setzt, was einem nicht gehört, mit einfach einer Idee, die man vor ein paar Jahren hatte, das war, ich will nicht sagen eine Schattenseite, aber da habe ich mich sehr dran gewöhnen müssen. Es ist Gott sei Dank alles jetzt wieder Mandahari eigen, was mit was sozusagen halt vorfinanziert wird. Das ist alles super gelaufen. Aber das sind natürlich schon so Punkte, also wo man sich dann öfters mal fragt oder wo ich halt dann sage, gut, ich hatte mir das Geld dann am Ende, weil niemand einem jungen Unternehmen mit nicht, jungen Unternehmen ist 50% von Gewinnspende, also da leiht ja niemand Geld. Das ist irgendwie auch logisch. Oder zu absolut horrenden Bedingungen. Deswegen habe ich mir das halt im privaten Umfeld dann geliehen.
Und auch keine Finanzierung fürs Auto.
Nee. Das ist richtig. Ja. Und das war aber trotzdem halt für mich erstmal wochenlang wirklich ein Ding. Da habe ich jeden Abend, jeden Morgen dran gedacht, so, Alter, ich schuld jemandem in meinem Umfeld gerade richtig viel Geld. Also so existenzielle Dinge. Oder auch zu wissen, ich weiß ja auch nicht, ob das jetzt mit dem Beachvolleyball-Kommentar halt immer weitergeht oder wie auch immer, ob ich dann sage, ja gut, vielleicht muss ich dann die Marke dann doch mal umbauen, vielleicht, oder was passiert, wenn ich jetzt auf super viel Stock oder, ich meine, super viel habe ich ja nie, aber halt auf vielen Sachen sitzen bleibe. Was ist, wenn irgendwas ist? Covid habe ich nicht so gemerkt, weil Leute weiterhin extrem viel online geshoppt haben, aber ich habe das schon gemerkt, jetzt mit dem Ukraine-Krieg, also dass da die Kaufbereitschaft deutlich nach unten gegangen ist oder seitdem, also das so Themen, also wenn man sagt, von außen wird passiert was, dass vielleicht dann das Business nicht mehr klappt oder man fällt vielleicht mal auf die Nase mit einem Geschäftspartner oder geht ein finanzielles Risiko ein, was nicht aufgeht. Das sind halt schon so Themen, die mich dann viel beschäftigen und die mir halt auch alles andere als egal sind. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich da jetzt vorerst zumindest nicht möchte, dass wer anderes da mit drin hängt, weil wenn man dann noch für eine andere Person und nicht nur für sein Business verantwortlich ist, dann stelle ich mir das einfach aktuell für mich noch zu belastend, zu stressig vor und ich suche da jetzt eher noch den Sweet Spot, halt das Ganze noch ein bisschen größer werden zu lassen, dass ich selbst halt gut handeln kann. Aber weil du vorhin gefragt hattest, Christian, also am Ende ist meiner Meinung nach alles, was du machst, ist ein Kompromiss. Also die Zeit, die du einsetzt, wenn ich jetzt sage, ich gehe 2 Stunden ins Gym, dann tue ich meinem Körper was Gutes und tue meinem Kopf was Gutes, aber die Zeit setze ich dann nicht in was anderem ein. Sehe da jetzt nicht meine Familie oder sehe nicht, keine Ahnung was, oder mache nicht irgendwas Neues oder bilde mich nicht weiter oder sonst was. Und genauso ist das halt eigentlich auch mit einer Marke, dass eigentlich jede Entscheidung, die ich treffe, ist am Ende ein Kompromiss. Und dann muss man, finde ich, einfach damit leben, dass es nicht perfekt geht. Wenn man sagt, man hat eine Modemarke, dann ist man, dann kurbelt man Konsum an. Konsum ist nicht nachhaltig, per se. Und genauso ist es so, wenn ich sage, ich fliege nach Indonesien, bin ich auch Teil des Problems. Ich gehe auch da tauchen, bin ich auch Teil des Problems. Und das sind halt eher so Punkte, wo man dann sagt, okay, wie kann ich das für mich bestmöglich machen? Jetzt in meinem Fall zum Beispiel, dass ich halt einmal im Jahr einen Langstreckenflug mache nach Indonesien. Oder ich versuche es einmal im Jahr nur zu halten, in Anführungszeichen, und halt sonst versuche halt meinen Fußabdruck natürlich so gering wie möglich zu halten. Und halt dann auch beim Tauchen sagst du, gut, ich gehe tauchen, ich mag das sehr gern, aber ich versuche dann halt da einen Impact, also eher einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen, anstatt halt jemand zu sein, der halt unter Wasser nimmt, ohne zu geben, sozusagen. Mhm. Und mit der Modemarke ist das Gleiche. Also wenn du, ich habe einen Webshop, es werden Pakete mit Autos an der Haustür gebracht. Es kann nicht nachhaltig sein. Aber die Frage ist so, was ist die Alternative? Und die Alternative, wenn ich diese ganzen Dinge durchdenke, was nicht perfekt ist daran, dann würde ich Mandahari nicht machen. Wenn ich Mandahari nicht machen würde, wären nicht knapp 70.000 Euro nach Indonesien gewandert, an die Marine Megafauna Foundation, jetzt seit Gründung. Und dann bin ich halt eigentlich immer wieder bei dem Punkt, dass ich sage, so gut, ich glaube, ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Und solange es für mich vom Grundgefühl ein positiver Outcome ist und kein negativer, ist es für mich fein. Aber jede Entscheidung ist einfach ein Kompromiss. Man kann es nicht perfekt machen.
Ja, hast du schön gesagt. Und jetzt hast du auch gerade eine Zahl gesagt, fast 70.000 Euro. Und ich weiß, wenn über 7 Jahre was langsam wächst, dann gewöhnt man sich daran und nimmt vielleicht gar nicht mehr so ganz diese Tragweite wahr von dem, was dort eigentlich alles passiert, was man erreicht. Und ich würde gerne mit dir so ein kleines Gedankenexperiment machen. Ich weiß nicht, ob du dich in diese Zeit 2018 zurückversetzen kannst. Ich weiß jedenfalls noch, wie wir damals telefoniert haben. Ich habe da so einen Spaziergang gemacht. Ich habe das echt noch ziemlich vor Augen, weil ich fand das total cool. Ich hatte das Gefühl, wir waren beide so on fire mit unseren Ideen, die wir hatten. Aber wir waren halt echt, wir standen noch so am Anfang. Es war noch nicht viel passiert, sondern wir beide haben uns so gegenseitig erzählt, das klang irgendwie alles so cool, aber man wusste nicht, wo das Ganze hingeht. Und ich weiß nicht, ob du dich noch in dieses Mindset von damals und in diesen Standpunkt, wo du da standest, hineinversetzen kannst. Und stell dir mal vor, wir hätten jetzt, könnten denen eine Zeitkapsel zurück in dieses Telefonat senden. Und ich würde dir sagen, hey Tim, ich habe heute mal auf deiner Homepage nachgeguckt. 2025 im Januar stehen da 66.000 Euro, die nach Indonesien geschickt werden, 330 Mantas, die du adoptiert hast mit Mantahari. Wie fühlt sich das an, wenn du, also was würde der Tim von damals sagen?
Wäre auf jeden Fall wahrscheinlich beeindruckt, sehr, sehr positiv beeindruckt. Es ist, also ich glaube, man kennt es so, also ich kenne es jetzt noch nicht. Ich weiß es nur, dass zum Beispiel meine Eltern so nicht gemerkt haben, wie die Kinder wachsen, weil man sie jeden Tag sieht und weil man sich jeden Tag komplett damit beschäftigt und dann eher die, wenn die entfernten Verwandten dann mal zu Besuch kommen, dann so, oh, du bist aber groß geworden, so was die Eltern nicht sehen, weil man, ja, und so ist es ein bisschen auch bei, also Mandahari ist ein ganz großer Teil von meinem Leben seit 7 Jahren und ich denke, nicht manchmal auch Tag und Nacht, aber einfach super viel drüber nach und lebe in diesem Projekt und dann merkt man das nicht, was das für Schritte macht. Also dann ist es halt so ein Sachte, ja gut, dann kaufe ich jetzt mal für Betrag X ein. So, ah ja, ich glaube, ich kriege da jetzt schon ein paar hundert weg und nicht mehr nur 50, ja. So als Beispiel. Aber ich hätte es auf jeden Fall schwer für möglich gehalten, dass mein Businessplan, den es nicht wirklich gab 2018, sondern einfach nur eine Idee, aber dass das halt funktioniert. Aber wenn mir 2018 jemand gesagt hätte, dass ich 2025, jetzt es sind schon die nächsten Gelder in der Pipeline, deswegen habe ich knapp 70.000 gesagt, ja, weil das nächste bald kommt. Aber wenn man mir dann sagt, irgendwie 70.000 Euro sind nach Indonesien gewandert, dann wäre ich, glaube ich, aus der Vergangenheit gesehen stolzer drauf gewesen, als ich es jetzt bin.
Das, genau das ist nämlich auch der Punkt, den ich ansprechen wollte. Wenn du das jetzt so erzählst, dann habe ich das Gefühl, du bist da super rational und du bist wie die Eltern, die das Kind nicht so wachsen sehen, sagen, ja, für mich ist es jetzt so ganz normal. Und ich frage mich, gibt es, und es wäre total schade, wenn nicht, aber es ist jetzt auch eine persönliche Bewertung, ist vielleicht auch eine schwierige Situation, jetzt hier in so einem Interview das zu sprechen, aber ich würde mir so für dich wünschen, dass, gibt es Momente, in denen du so richtig fühlst, wo so richtig dir das Herz aufgeht und du so selber mit offenem Mund da sitzt und staunst und denkst, wow, was ist hier alles passiert, wo du mal aus dieser Rationalität und aus diesem Alltag rausgehst, ein Stück zurück machen kannst und das so richtig in dein Innerstes vordringt und dein Herz warm wird und du denkst, boah, oder ist das schwer?
Mir fällt es tatsächlich wahnsinnig schwer, weil ich eigentlich wirklich das Ganze sehr rational und für das, was es ist, glaube ich, deutlich zu wenig emotional sehe. Also mein, es ist halt einfach ein Geschäft. Es ist natürlich mein Baby, aber es ist trotzdem am Ende ein Webshop mit Zahlen, der funktionieren muss. Also jetzt, was rein jetzt irgendwie den Geldgenerierungspart von Mandahari und jetzt nicht die Awareness-Arbeit angeht. Und bei der Awareness-Arbeit ist es aber viel öfter so. Also wenn ich halt dann merke, so, boah, Leute finden das jetzt gerade wirklich cool oder die hören das gerade zum ersten Mal und sagen wow, dann denke ich mir so, ah, okay. Also wenn man ein Wow durch das, was man erzählt oder durch das, was man zeigt, produzieren kann, dann ist es für mich eigentlich immer so ein Moment, wo ich sage so, okay, ich glaube, es ist doch ganz cool. Also es kann irgendwie Leute begeistern. Und vor Ort ist es dann schon so, also ich habe jetzt auch angefangen mit einer Schule in Raja Ampat zu arbeiten, Child Aid Papua heißen die. Und wir haben ein Crowdfunding gemacht letztes Jahr, halt, was die Mandahari-Community komplett torpediert hat. Also im positiven Sinne, es waren, glaube ich, 7.000 Euro Funding-Summe ausgerufen und 10 Tage später waren knapp 15.000 Euro zusammen. Wow. Und dann wurde ein Sportplatz mit einem Volleyballplatz natürlich in Raja Ampat gebaut. Und da war ich halt jetzt eben vor kurzem das erste Mal. Und das war, glaube ich, wirklich das, ehrlich gesagt, das erste Mal seit Gründung, wo ich wirklich irgendwo gestanden bin und so den Moment hatte, den du eben beschrieben hast, dann bin ich auf diesem Court gestanden und ein paar Kinder haben halt, dass ich da so gerade aufgewärmt und habe so gesagt, so krass, wenn ich das jetzt nicht initiiert hätte, wäre das nicht hier, weil das halt so greifbar war, das ist einfach ein Ort und der Ort hat sich halt zum absoluten Herzstück der Schule entwickelt, da werden jetzt auch Theaterauftritte, was auch immer, Gatherings, also die Flaggenzeremonien und so weiter da stattgehalten und das, da hatte ich halt so richtig so einen Ort oder was, wo ich halt dann wirklich sage, so, wow, das wäre jetzt ohne meine Community, wäre das nicht passiert und ich bin sehr froh, dass ich die Community im Rücken habe und dann praktisch jetzt eine Idee von mir, sowas zu machen, dann halt von coolen Menschen gebackupt wird und dann sowas entstehen kann. Mhm. Aber die Momente sind schon eher die Seltenheit, aber das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil dann bleiben sie besonders und ich bleibe im produktiven Arbeiten.
Ich gönne dir trotzdem ein paar mehr von den Momenten. Bevor wir jetzt zu den letzten Halbsätzen kommen, eine Frage noch zu einem Thema, was du ganz kurz angerissen hattest. Und zwar, hast du noch mal angefangen zu studieren? Und zwar Marine Science and Climate Change in Gibraltar. Da hatten wir vorhin auch schon so ganz kurz den Ort angerissen. Und das Spannende daran ist, du hast vorher schon mal studiert, hast einen Bachelor und Master gemacht. Und das war jetzt noch mal so ein Herzensstudiengang, wo du gesagt hast, ey, ich habe damals gar nicht so richtig verstanden, wie man studiert. Jetzt mache ich es noch mal neu. Und ich glaube, wir haben hier einige Leute, die auch zuschauen, die selbst noch sich Fragen stellen, ey, was soll ich studieren, wie studiert man eigentlich richtig? Und wir versuchen es mal kurz zu halten, aber wie studiert man richtig? Wie findet man den richtigen Studiengang? Mit welchem Spirit würdest du den Menschen empfehlen, so ist echtes Studieren und so studieren geil?
ChatGPT.
Okay. Ja, Legendenprogramm auf jeden Fall. Also, zuerst mal möchte ich sagen, für alle, die an der University of Gibraltar studieren wollen, das kann ich sehr empfehlen. Es ist eine private Uni, die ein bisschen was kostet, aber nicht exorbitant. Es ist nicht so, dass man sich da jetzt wirklich extrem verschulden muss, um das zu machen. Ich kriege 300 Pfund Provision für jeden, den ich werbe. Also meldet euch erst bei mir und meldet euch dann an. Ich spende auch 50% davon.
Ich habe schon gefragt, warum gehst du jetzt so auf diese Uni ein? Aber gut.
Nein, also das ist kein Quatsch, was ich gerade erzähle, aber es ist wirklich eine coole Uni. Und für mich war da einfach der Punkt, dass ich das Gefühl hatte, ich bin in so einem Bereich und ich werde angefragt für Vorträge und keine Ahnung was und kann eigentlich, ich habe nicht wirklich Legitimation, darüber zu sprechen, habe ich mir gedacht, weil ich halt reiner Autodidakt in diesem ganzen Bereich Ozeanthemen war. Und dann halt gesagt, gut, also eigentlich funktioniert es ja ganz gut mit diesen Keynotes und eigentlich würde ich das gerne auch anbieten, aber ich kann es nicht machen, wenn ich halt einfach einen Bachelor in Sportwissenschaften habe und einen Master in Wirtschaftswissenschaften. Also habe ich mich unwohl damit gefühlt. Zudem kommt, dass ich halt einfach gemerkt habe, dass das die Themen sind, mit denen ich mich einfach super gern beschäftige. Und wenn ich eben an die Vorlesungen zurückdenke, wenn die einer, also die Tiefsee hat keine Rolle in meinem Leben bisher gespielt und ich war absolut fasziniert in allen Vorlesungen, wo so ein bisschen erklärt wurde, das sind die Zonen, das sind die Lebensbedingungen, da gibt es gerade eine große Diskussion wegen Polymetallic Nodules, die halt, also Tiefsee-Mining und so weiter und das war alles, ich bin da drin gesessen und habe mir gedacht so, boah, mir erzählen gerade Leute was mich richtig interessiert und ich sitze in einem Vorlesungsraum, das kenne ich nicht so. Also obwohl ich Sportwissenschaften studiert habe, hat mich da ein Bruchteil von dem wirklich interessiert. Und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Privileg, dass man sagt, man studiert etwas und es ist eigentlich egal, was rauskommt, weil ich habe meinen Job schon. Und deswegen wäre meine größte Empfehlung, die aber, ich weiß, dass sie nicht realistisch ist, ist, dass einem eigentlich die Note oder der Outcome egal ist. Weil ich habe das, wie gesagt, die Masterarbeit muss jetzt noch fertig gemacht werden, aber da bin ich auf einem guten Weg. Und sonst bin ich relativ locker durch dieses Studium gecruised, weil es mir, ich habe mich halt nicht gestresst, weil ich wusste, wenn eine schlechte Note rauskommt, ist mir das im Zweifel egal. Und dann habe ich am Ende ziemlich gute Noten geschrieben, weil ich halt so entspannt da drin war, schätze ich mal. Und ich habe halt dann auch die Fächer, die mich nicht interessieren. Also ich bin kein großer Statistikfan zum Beispiel. Und ich sage, ja gut, das kriege ich irgendwie hin. Und,
same here, yeah.
Ja. Am Ende haben mich, glaube ich, mehr als zwei Drittel der Kurse wirklich interessiert. Und das ist ein absolutes Privileg, dass man sagt, man sitzt irgendwo in einem Vorlesungssaal, die sehr klein sind in der Universität von Gibraltar. Und jemand, der sehr skilled ist in dem Bereich, erklärt einem face-to-face was oder man kann Dinge nachfragen. Und das war für mich einfach mindblowing, dass es funktioniert. Mhm. Und dadurch, dass mir der Output egal war, hatte ich wirklich ein sehr, sehr schönes Studium.
Das ist bemerkenswert, muss ich echt sagen, dass trotz all den Sachen, die du gleichzeitig ongoing hast, du dann auch noch sagst, dass du da ein Studium machst. Und ich glaube, das brauchen wir auch mehr. Also, dass Leute ein Skill aus einer ganz anderen Arena mitbringen, was aufbauen, was der Natur, der Umwelt in irgendeiner Form zugutekommt und das System von innen heraus so ein bisschen verändert. Und dann ist aber auch cool, wenn man dann eben einen Schritt weitergeht und sich mit den Themen tiefergreifender befasst. Ob das jetzt ist, wie deine Marke so nachhaltig wie möglich sein kann, ob das ist, wohin die Gelder gespendet werden, weil es heute halt auch viele Leute gibt, die sozusagen ihre Skills aus einer anderen Arena mit reinbringen und dann nicht so tief reingehen, um wirklich zu verstehen, in welchem Kontext, an welchem Punkt kann denn mein Skill auch eine Difference machen. Da erinnerst du mich ein bisschen an den so guten Freund, den Benny von Bracenet. Mhm. Der hat sich da auch so reingefuchst. Deswegen, ja, Hut ab.
Ja, und jetzt ist versprochen zu den Halbsätzen. Wir geben dir was vor und du machst den Satz einfach so fertig, wie es sich für dich richtig anfühlt. Das Faszinierendste an Mantas ist für mich das?
Also wie dieses Tier gebaut ist, dass es mit der Oberfläche, die das hat, in einer absoluten kranken Strömung sich so langsam bewegt und man fliegt selbst fast davon. Das ist wirklich was, also war jetzt keine Witzantwort, das finde ich unfassbar faszinierend, wie die Natur sowas, also ohne Strömungskanal, sondern durch Evolution sowas hervorbringt, ist so perfekt gebaut ist für diese Bedingungen.
Ein guter Unternehmer macht aus, dass...
Puh. Ich würde sagen, einen guten Unternehmer macht aus, dass er zu dem Risiko steht, dass er eingeht als Unternehmer. Ich glaube, sonst macht es einen wahnsinnig, wenn man risikoavers ist, wie ich, und dann die gedacht, oh, hätte ich mal. Oder wenn man sagt, man ist zu risikofreudig und halt dann irgendwie auf die Schnauze fliegt. Das ist, glaube ich, die Variante, die deutlich schneller schief geht als die erste. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen seinen Weg finden, was so seine Unternehmer-Personality ist oder mit was man sich wohlfühlt. Ja, sonst ist man, glaube ich, wirklich permanent im Clinch mit sich selbst, unabhängig von dem, was man macht.
Der größte Irrtum über Meeresschutz ist, dass
alle dafür bereit sind, dafür zu zahlen. Ganz viele Gespräche, was heißt, ah, super, 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 wir machen das. Und wenn ich dann die Zahlen von einer nachhaltig produzierten Cap, so, ah, nee, geht nicht. Ja, also alle wollen es und die wenigsten können es bezahlen. Und das macht einen riesen Fass auf, was wir mit Sicherheit nicht mehr ansatzweise besprechen können. Aber am Ende, wenn man kann es für Unternehmen verstehen, dass wenn es keinen Return on Invest gibt am Ende, dass man kein Geld ausgibt. Also warum sollte ein Unternehmen in Dinge investieren, wo man weiß, das Geld wird weniger und nicht mehr? Nicht gesund. Aber das, ja, dann halt sowas wie Meeresschutzgebiet, der Ozean im Allgemeinen, vielleicht ein Küstenabschnitt, der kein Geld erwirtschaftet, aber trotzdem einfach Geld braucht. Es gibt ja Lösungen. Es gibt für ganz viele Dinge Lösungen. Und wenn man, und die kosten halt einfach wahnsinnig viel Geld. Du könntest sagen, gut, du sperrst jetzt ganz Raja Ampat, musst halt nur den ganzen Tourismus Operatoren das zahlen, was sie verdienen würden damit und sagen, hier macht euch Urlaub, aber lass mal die Area für 3 Jahre zu. Das Geld gibt's auf der Welt, wäre kein Problem. Aber wer macht das, weißt? Also das ist halt der Punkt, wo für mich einfach so dieses ganze Thema einen Logikfehler hat oder wo mir klar ist, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil es am Ende es geht am Ende halt immer ums Geld. Es tut so ein bisschen weh zu sagen, aber ich hatte auch da mit meinen Professoren in der Uni, die haben gesagt, ja, das und das und das. Und dann habe ich immer gesagt, ja gut, wer zahlt das? So, ja. Ja. Am Ende halt keiner. Und deswegen, Uni, ja. Und deswegen wird ganz wenig halt umgesetzt.
Ja. Ja. Menschen, die etwas bewegen wollen, würde ich raten, dass?
Einfach anfangen. Allerwichtigste.
Just do it.
Ja, und selbst wenn es nichts wird, dann sagt man hat es probiert. Aber das, was du vorhin gesagt hast, dass es ganz viele gibt, die mal irgendwie so eine Begegnung hatten oder einen Moment, wo man sagt, wow, da würde ich gerne aktiv werden oder ich habe jetzt eine Geschäftsidee. Ich würde mal behaupten, dass davon über 99% nicht realisiert werden. Und das ist eigentlich schade, weil ich glaube, dass viele Leute gute Ideen haben. Und ich glaube, dass meine Idee jetzt nicht mindblowing war. Ich habe kein Patent für irgendwas angemeldet. Ich habe keinen Mikroplastikkatalysator erfunden. So. Und trotzdem ist halt jetzt irgendwie cool, was rausgekommen ist, weil ich halt einfach zugegebenermaßen ziemlich planlos gestartet habe.
Und man den Menschen auch zurufen kann, dass wenn man dann in die Umsetzung kommt, man eine Menge lernt und es auch sehr, sehr erfüllend und spaßig, wenn auch anstrengend ist.
Ja.
Nächste Frage. Mein größter Erfolg ist?
Ein sehr großen und herzlichen Freundeskreis, um mich zu haben. Also Familie nehme ich damit rein, die habe ich mir nicht aussuchen können, aber ich bin sehr, sehr froh drüber. Ich glaube, dass also eine Community um sich zu haben, Freunde, Freundesfreunde, Leute, die einem wohlgesonnen sind, Unternehmen, die einem wohlgesonnen sind, ist, glaube ich, mein größter unternehmerischer Asset, würde ich sagen. Ja.
Und diesen Erfolg konntest du erreichen in dem?
Ich nicht zu scheu bin, auf Menschen zuzugehen, von denen ich auch was brauche oder gerne Infos oder Leistungen hätte. Und das, glaube ich, immer ganz gut formulieren kann und dann auch irgendwie versuche, Win-Win-Situationen zu schaffen. Also ich glaube, bisher waren alle Leute, mit denen Mantahari zu tun hatte, irgendwie immer happy oder fanden es cool oder haben dann zur Not gesagt, gut, es war für einen guten Zweck. Aber das ist, glaube ich, ehrlich gesagt, dass mein größter Skill halt irgendwie mit Menschen gut zu können und auch sich zu trauen, auch noch was zu fragen. Also ich glaube, wenn die Frage nett formuliert ist oder klar ist, man will da jetzt niemanden ausnehmen oder sowas, dann finde ich es absolut okay, nach einem Kontakt zu fragen oder zu sagen, so, hey, ich weiß, du verdienst normalerweise 500 Euro die Stunde als Unternehmensberater, aber wollen wir mal ein Bier trinken gehen und du guckst mal da so ein bisschen drüber? Ich zahle auch das Bier. So, dann machen das Leute, die dir wohlgesonnen sind. Und dann öffnen sich halt Türen, die jetzt normalerweise im Geschäftskontakt nie aufgehen würden eigentlich.
Eine letzte noch. Mein größter Erfolg ist?
Das hatten wir gerade.
Ah, sorry.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du warst nicht zufrieden mit der
Antwort. Nein. Sorry, hast du auch ein, zwei Bierchen schon getrunken?
Andere Frage, und zwar in 5 Jahren werde
ich... Okay, das hast du extra aufgeschrieben.
Das müssen wir mal rausschneiden. Was für ein Brainfart, ey.
Kein Problem.
In 5 Jahren werde ich...
den absoluten Sweet Spot meiner unternehmerischen Tätigkeit gefunden zu haben und noch mehr Geld spenden zu können, in Summe eine größere Modemarke zu betreiben und trotzdem noch alles alleine gebacken zu bekommen.
Stark. Lieber Tim, du hast mich, ich glaube, ich kann sagen, uns sehr beeindruckt in den letzten Jahren mit dem, was du da auf die Beine gestellt hast. Wir haben uns riesig gefreut, dass du heute hier mit dabei warst und vielen lieben Dank für die Insights, die du gegeben hast, auch für die ganz ehrlichen Worte und die ehrlichen Einblicke, die du gegeben hast. Das finde ich total toll, wenn jemand da so transparent ist. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du nicht erst in 5 Jahren, sondern viel früher schon diesen Sweet Spot findest und dass du vielleicht auch diesen Schritt rausmachst, um das, was du da erreicht hast, noch häufiger, so wie auf diesem Platz, der da geschaffen wurde, fühlen kannst. Denn ja, das gibt natürlich auch ganz viel zurück. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, hat mega Spaß gemacht. Und ja, ich bin auch gespannt, euer Projekt oder das Ocean Collective und alles rund um diesen Talk hier weiter zu verfolgen.
Das war Tim Noack. Und was mich einfach fasziniert, ist dieser Gedanke, dass man gar nicht so viel braucht, um den Meeren zu helfen. Ja, wir alle könnten mit einem kleinen Betrag schon relativ große Wirkung entfalten, wenn wir es eben an die richtigen Stellen geben. Dafür muss man ja gar kein großes Modelabel aufbauen, sondern man könnte selbst als Student oder Studentin, so wie Tim sich das damals gedacht hat, wirklich einen Unterschied machen. Und vielleicht ist diese Folge ja eine kleine Einladung, darüber nachzudenken, wo man sein Geld ausgibt, welchen Luxus man sich nicht alles so gönnt und ob es vielleicht ein, zwei Dinge gibt, auf die man verzichten könnte, wenn man wüsste, dass dafür unsere Meere geschützt werden. Falls ihr da Lust habt, was zu spenden, dann findet ihr in diesem Podcast natürlich viele unterschiedliche Angebote, wie ihr das tun könnt. Falls ihr euch auch am Schutz der Mantarochen beteiligen wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Da findet ihr den Link zu Manta Hari. Und natürlich ist es total beeindruckend, mit welchem Engagement Tim durchs Leben geht. Dass er da sein eigenes Modelabel gründet, sein eigenes Business startet, ja, das ist natürlich krass. Und gleichzeitig zeigt sich das aber auch anderen Situationen, als er zum Beispiel von diesem Tauchgang mit den Oceanic Mantas berichtet, wo er auf einmal feststellt, Mensch, hier gibt es überhaupt kein anständiges Briefing auf diesem Tauchboot, ja, dann übernehme ich das doch schnell und erzähle den anderen mal, was wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Vielleicht hätte ich am Ende gesagt, Mensch, das mit dem Briefing hier, das ging, kam alles viel zu kurz. Aber dort kurzerhand zu entschließen, weißt du was, ich übernehme das jetzt selber, fand ich klasse und ist ein zweiter Gedanke, den ich aus dieser Folge mitnehme. Vielleicht häufiger Dinge einfach machen. Und falls du Lust hast auf eine weitere Folge mit einer Person, die ein Unternehmen rund um die Meere gegründet hat, dann schau mal in den Oktober 2023, Folge Nummer 73, mit Mare-Gründer Nikolaus Gelbke. Eine Folge und vor allem eine Person, die mich persönlich sehr beeindruckt hat. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.